sind noch nicht vollzählig und noch vor der Zeit. Oh, aber wir singen. Wir singen. Halleluja. Und preisen den Herrn. Amen. Halleluja. Wir stehen auf und kommen in die Gegenwart Gottes. Da kommen die Leute, da denken, was ist da los? Beim Stentons nächste Woche, da fangen wir um 18.30 Uhr an. Also das wird noch interessanter. Da üben wir schon. Wir heben hoch den Namen Jesus. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass wir diesen Abend beginnen dürfen in Jesu Namen. Diesen wunderbaren, herrlichen Namen. Und wir möchten diesen Namen preisen, denn er ist über alle Namen. Halleluja. Zu dir gibt es keine Alternative. Du bist der Retter des Universums, der Retter dieser Welt, der Retter der Menschheit. Halleluja. Und wir beten dich an. Oh Herr, wir preisen dich. Du kannst stehen und du kannst bestehen vor ihm. Dank seiner Gnade. Sagen kannst du ihm alles ausdrücken, was dich bewegt. Halleluja, es ist dein Vorrecht heute Abend, vor ihm zu treten, sein Angesicht zu suchen und das allein aus Gnaden. Nicht durch Werke, nicht durch deine Gerechtigkeit, allein aus Gnaden. Du darfst ihn sehen. Du darfst ihn heute Abend hören. Du darfst ihn heute Abend berühren. Halleluja, Kraft geht von Jesus aus. Unsere Leuchte ist das Lamm.
Preis Gott. Lass uns Platz nehmen. Er regiert, er hat alles unter Kontrolle. Er ist unsere Zukunft. Und wir sind schon beim Thema. Kennst du deine Zukunft? Weißt du, wo du hingehörst? Weißt du, wer du bist? Weißt du, was dich erwartet? Weißt du, was auf dich kommt? Gestern hatten wir ein ganz cooles Thema. Deine Ewigkeit. Bereite dich auf deine Ewigkeit vor. Konzentriere dich auf deine Ewigkeit. Heute kennst du deine Zukunft. Ich möchte euch ganz herzlich einladen, zuerst einmal zu den Gottesdiensten. Vielleicht für diejenigen, die bei Bruder Püls hier waren. Er hat eine ganz neue Zeitschrift raus, oder die Zeitschrift, die neue Ausgabe. Ist ganz toll, ganz stark. Und ich denke, auch das Thema, nur Jesus. Jesus ist die Antwort. Jesus ist die Alternative für das Alte Testament und so weiter. Jesus ist der Erlöser. Und ich finde es ganz toll und ganz großartig. Ein bisschen dick ist diese Zeitschrift. Ist ja kostenlos. Du kannst es bestellen und ich möchte euch Mut machen. Bestell diese Zeitschrift und informiert euch und bringt ganz tolle Gedanken. Ist ja kostenlos. Du kannst ab und zu mal was hinschicken. Da freut er sich und sonst, ja, seid ihr gut informiert und dann bekommt ihr auch gute Informationen über Israel und Judentum und Jesus und Israel und auch das Politische drumherum, was dort geschieht im Lande. Heute, ich lade euch ein für morgen früh. Morgen früh um 10 Uhr haben wir einen Gottesdienst und das Thema ist, gib keinen negativen Report weiter. Oder du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Oder du sollst nicht lästern, denn ein Endzeitphänomen ist Lästerung. Gott wird gelästert heutzutage und zwar auf allen Ebenen und wir merken das gar nicht, wie Gott gelästert wird. Und wir haben einen Auftrag, gegen den Strom zu schwimmen, Nein zu sagen, keinen negativen Report, alles was Gott beleidigt, was Gott kränkt oder ja, was negativ sein könnte. Und wir sollten uns von den negativen Dingen trennen. Ich habe gerade heute Abend in der Vorbereitung für morgen früh ganz tollen Gedanken bekommen, gerade Offenbarung 13. Und das Tier hat Lästernamen auf seinem Haupt. Lästernamen, dass sie Gott lästern. Und ich sage, heutzutage wird Gott in unserem Land gelästert und bei uns ganz besonders hier im Reichstag. Es reicht nicht, dass die Merkel den Dalai Lama einmal hatte, jetzt hat sie ihn schon wieder eingeladen und so weiter. Und praktisch sie provoziert es. Wir sind schon ein gottloses Land und wir werden noch heidnischer und noch gottloser. Also Leute, wir sind mittendrin im Land des Antichristen. Also, so, einige Gedanken zu dem, was kommt. Dann von Dienstag bis Mittwoch, nur zwei Abende, wir werden James und Kim Stanton und sein Team mit dabei haben. Die kommen also zu fünft. Zu fünft werden die hier sein und sie werden uns dienen. Seelsorge-Seminar Befreiung ist das Thema. Und du wirst gar nicht glauben, wie viele Gotteskinder belastet sind. Die sind nicht frei. Die geben sich frei aus. Die haben sich nicht einmal richtig bekehrt, viele. Bei vielen ist noch gar nicht so viel rausgekommen, was rausgehört. Die ganze Sünde, das ganze Wesen, die ganze Vergangenheit. Da ist noch gar nicht viel innere Heilung passiert, etc., etc., etc. Also ich mache euch Mut, kommt zu diesen Seelsorge- und Befreiungsseminare. Es ist etwas ungewohnt, für viele wird es ungewohnt sein. Aber wenn du mit dem Heiland gehst und anfängst mit Jesus zu gehen, du wirst vieles Ungewohnte erleben. Beim Herrn Jesus mitten auf dem Marktplatz sind Dämonen mit großem Geschrei ausgefahren. Also, und stell dir mal vor, der Herr Jesus wäre hier auf dem Leopoldplatz. Was würde die BZ und was würde der Kurier schreiben? Du glaubst gar nicht, was sowas dieser Sohn Gottes sich anmaßt. Und er sagt, komm raus, Satan, im Namen Jesu. Und er wird diese Dinge hier provozieren und einfach bloßstellen. Nur eine Sache ist beim Kim Stantons oder Kim und James Stantons, die fangen nicht um 19 Uhr, wie wir bei uns sonst immer anfangen, sondern diesmal 18.30 Uhr. Bitte kommt vorzeitig oder etwas früher. Dann am Freitag geht es weiter und ich möchte das Thema auch behandeln, hier Freitag 19 Uhr, hier nächste Woche. Wie bleibe ich ganz frei? Stantons sind hier und die gehen wieder weg. Und da muss man dran arbeiten. Befreiung ist Klempnerarbeit. Du bist auch nicht von heute auf morgen besessen geworden oder belastet oder in etwas hineingeraten, sondern man muss als Stück für Stück und löst ihn, diesen Lazarus, löst ihn von diesen Grabtüchern, rollt den Stein weg. Was Stantons machen, ist, der Stein wird weggerollt, das Wesentliche. Und dann kommt der Herr und sagt, Lazarus, komm heraus. Und dann ist die Aufgabe der Gemeinde, der Ortsgemeinde, der einzelnen Gläubigen, dass man Stück für Stück Befreiung bringt und Menschenbefreiung bringt. So, dann am Samstag ist um 11 Uhr Frauenbrunch. Da wird das Thema sein, entdecke das Kind in dir. In dir ist ein kleines Mädchen, ein kleiner Junge. Was dieses kleine Mädchen, kleine Junge erlebt hat, das macht dein Leben aus. Das ist so die Grundlage deines Lebens, wenn du dort abgelehnt, nicht gewollt, nicht gewünscht worden bist und gesagt, also du Dummkopf, aus dir wird nichts und so weiter. Die schlimmsten Flüche, die passieren, die kommen durch die Eltern. Durch Kindergarten oder wo auch immer. Gib mir ein Kind bis 5 Jahre und es gehört mir. Wenn du in falsche Hände geraten bist, bis zu deinem 5. Lebensjahr, hast du so viel Negatives aufgesaugt. Und deshalb ein Stück in Befreiung, innere Heilung. Die ganze Woche hat etwas mit Befreiung und Heilung zu tun. Entdecke das Kind in dir. Gott will dir eine schöne Kindheit schenken. Und ich, wenn ich in die Seelsorge mache, dann mache ich immer so, lass uns den Heiland an die Hand nehmen. Lass uns jetzt durchgehen bis zur Stunde deiner Empfängnis. Bis du vom Himmel auf die Erde gekommen bist und bevor deine Eltern dich gezeugt haben und jede Situation deines Lebens, Heiland, deck es zu, reinige, schaff es weg, bring Frieden hinein, gib mir deine Ruhe und deine Erlösung und deine Befreiung. Und wenn der Sohn frei macht, ist Recht frei. Weißt du, wenn wir zum Heiland kommen, und deshalb auch Stenten und so viele andere Dinge, weißt du, da wird so viel aufgerissen, du siehst nur das Schlimme, aber dann sind so viele Kleinigkeiten noch da, die müssen auch weg. So viel Staub. Und wenn du mit dem Herrn Jesus lebst, und du musst doch gar nicht mit dem Herrn Jesus leben, du musst nur dein Fenster aufmachen zu Hause und so weiter, du sagst, wo kommt der ganze Staub her? Da liegt er plötzlich. Das, jede Woche kannst du abstauben, wenn du willst. Und vor allem schwarze Möbel, da fällt es am allermeisten oder da siehst du am schnellsten so Dreck. Wenn du lebst, und deshalb sagt der Herr Jesus auch, wenn du glaubst und an mich glaubst, in meinem Namen und so weiter wandelst, dann werdet ihr Schlangen vertreiben, Skorpione vertreiben. Und wenn ihr etwas Tödliches trinkt, wird es euch nicht schaden. Du musst nur über die Straße laufen, da siehst du so viel Negatives, so viel Destruktives, so viel Entmutigendes, so viel Elend, so viel Leid und so viel Sünde. Und dann kommen noch blöde Gedanken in den Kopf dir dazwischen und dann bist du schon vergiftet. Und der Name Jesus reinigt uns. In meinem Namen, wenn etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Wenn du etwas Tödliches hörst, wird es dir nicht schaden. Wenn du etwas Tödliches denkst, wird es nicht schaden. In meinem Namen. So, ich mache euch Mut, diese Tage zu genießen, dabei zu sein, sich segnen zu lassen, sich anzuhören, zu prüfen und das Gute zu behalten. Das ist überall so. Das mache ich in meinem Leben grundsätzlich. Also, es kann gar nicht schlimm genug sein. Ich prüfe alles und überall finde ich was Gutes. Und finde überall was Gutes. Kennst du deine Zukunft? Gestern konzentriere dich auf deine Ewigkeit, heute konzentriere dich auf deine Zukunft. Ja, klingt ähnlich, sagst du, aber es ist doch was anderes. Das eine bezieht sich auf den Himmel und das andere bezieht sich auf das diesseits, auf dieses Leben. Das eine wird, ist ohne Raum und Zeit. Zukunft bestimmt, wird bestimmt vom Raum und Zeit. Also was bleibt, wenn ich von dieser Erde gegangen bin? Ich möchte nur einen Gedanken in den Raum stellen. Stell dir mal vor, es hätte dich nicht gegeben. Du wärst nie geboren. Wie würde die Welt aussehen? Oder stell dir mal vor, ich wäre nicht geboren. Ich wäre gar nicht da gewesen. Ich wäre gar nicht zu euch nach Berlin gekommen. Überleg einmal, vieles wäre nicht gesagt worden, vieles wäre nicht getan worden, vieles wäre nicht ereignet. Aber überleg es, deine Umgebung, wenn du nicht da wärst, was wäre? Vielleicht wären manche Menschen unglücklich, die hätten keinen Partner gefunden. Und das große Problem, was Gott mir mal gezeigt hat vor Jahren, warum so viele Menschen unglücklich sind, unglücklich verheiratet sind, unglückliche Ehe führen und so weiter, da wurden so viele Menschen abgetrieben. Der Partner für deinen Sohn, deine Tochter. Deshalb, wenn ich für meine Familie bete oder gebetet habe, habe ich immer auch für die anderen gebetet, dieses Kind, das noch irgendwo aufwächst, das Mädel, der Junge, dass Gott auch zubereiten möchte, dass dieses Kind auch angenommen und empfangen wird und geliebt wird und zur Ehre Gottes aufwächst und so weiter. So viele Menschen, denen fehlt der Nachbar, der Vater, der Nächste, der Partner, weil der nicht geboren worden ist. Ich muss vorstellen, wir hätten keinen Beethoven, keinen Siemens, denn die waren alle so ab dem 10. Kind aufwärts. Du verstehst, heutzutage, man hat nur ein, zwei Kinder, aber überleg einmal, die ganz großen Genies, die werden gar nicht geboren, weil man die nicht wollte. So, stell mal vor, dich gäbe es nicht. Was wäre aus dieser Welt, aus deiner Umgebung? Du hast einen Platz in dieser Gesellschaft, du hast einen Platz in dieser Welt, du hast einen Platz im Leben. So, das eine ist für Raum und Zeit und das andere ist für die Ewigkeit, also ohne Raum und Zeit. Also kennst du deine Ewigkeit, also ohne Raum und Zeit, und Zukunft ist etwas, was bleibt, wenn du von dieser Erde gehst. Unser Leben hinterlässt immer Spuren, gut oder schlechte. Was wäre aus Deutschland geworden, wenn Deutschland nie den Hitler gesehen hätte? Überleg einmal, denk drüber nach. Wie viel Leid wäre einem erspart geblieben? Wie viel Unglück, wie viel Böses? Was wäre, wenn Stalin nie geboren wäre? Karl Marx? Oder einer der anderen Menschen, wenn die nie geboren worden wären, was wäre? Was wäre die Welt ohne Jesus? Wir hätten Juden gehabt, Israel gehabt, Kult und Religion und Hokuspokus, Opfer, alles Mögliche gehabt, aber wir hätten nicht keine Erlösung gehabt. Wir hätten keine Evangelien gehabt. Stell dir mal vor, es hätte Paulus nie gegeben. Das hat Paulus nie gegeben. Gott wäre ihm nie begegnet. Und schon allein das Zukunft, Paulus mag es gegeben haben. Aber wenn ihm Jesus nicht begegnet wäre, was wäre aus diesem Saul von Tarsus geworden? Ich habe mal nachgedacht über mein persönliches Leben. Was wäre aus mir geworden, wenn mir Jesus nicht begegnet wäre? Wenn ich ein verrückter Prediger da mit dem Flugzeug am Himmel geschrieben hätte, gerade du brauchst Jesus, Anzeigen aufgegeben hätte, wenn so ein verrückter Prediger nicht da gewesen wäre, wir wären nie zum Glauben gekommen. Wir hätten Jesus nicht erlebt. Und ich habe nachgedacht, so aus meinen Freunden, die meisten sind sowieso schon tot irgendwo, und einige sind im Gefängnis, von anderen weiß ich nicht, was passiert ist. Aber guck mal, wenn Jesus einem nicht begegnet wäre, was wäre aus unserem Leben geworden? Also unser Leben hinterlässt Spuren, erlebt etwas. Zuerst einmal, wir haben eine Bestimmung für die Ewigkeit. Aber auch dieses Leben hat eine Bestimmung. Du bist für irgendetwas da. Wir werden morgen noch weitermachen, aber hier, du bist für etwas da. Du bist von Gott bestimmt. Und das ist radikal. Bestimmt. Das ist so diktatorisch, tyrannisch. Du kommst und du bist da und das kommt in deinem Leben und kommst nicht vorbei. Epheser Kapitel 1, Vers 3 bis 7, er hat uns bestimmt. Und da kannst du dir vorstellen und lesen, für was er uns alles bestimmt hat. Wir haben alle göttliche Bestimmung. Ich bin nicht gefragt worden, Johannes, möchtest du geboren werden? Möchtest du bei dieser Frau im Bauch landen? Möchtest du weißer sein oder möchtest du farbiger sein? Oder möchtest du Und ich bin in Russland geboren, in der Sowjetunion. Und so weiter. Wo möchtest du geboren werden? Ich konnte mir nichts raussuchen. Nichts, absolut nichts. Ich bin auch nicht gefragt worden, ob ich Junge oder Mädchen sein sollte oder wollte. Ich bin einfach das geworden, was ich geworden bin. Also wir sind von Gott bestimmt und unser Leben hat eine göttliche Bestimmung. Das haben wir gestern kurz betrachtet. Und die Tatsache ist, du bist zu etwas Besonderem von Gott bestimmt worden. Kannst du Amen sagen? Du bist zu etwas Besonderem bestimmt worden von Gott. Wozu du nicht bestimmt bist, das darf ich dir auch sagen. Du bist nicht bestimmt zum Leiden, zum Siechen, zum Vegetieren. Du bist nicht bestimmt, um in Armut, Mangel und Depression zu leben. Du bist nicht bestimmt zu einem Leben der Verzweiflung, der Resignation und Mutlosigkeit. Du bist nicht bestimmt, in Angst und Schrecken zu leben. Also wir können sagen, wozu wir bestimmt sind. Und wir können auch sagen, wozu ich nicht bestimmt bin. Und ich bin nicht bestimmt für die Hölle. Sondern die Bibel sagt, die Hölle ist für den Teufel und seinen Anhang gemacht. Der Teufel ist nicht für die Menschen geschaffen. Du kannst denken, was du willst und sagen, was du willst. Die Hölle ist für den Teufel gemacht, für den, der gegen Gott rebelliert. Und die, die sich dem Teufel anschließen und sich mit dem Teufel verbinden. Aber nicht für den Menschen. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist die Bestimmung. Du bist bestimmt, ein Segen zu sein. Halleluja. Und nicht ein Fluch. Du bist bestimmt, ein Segen zu sein. In dir sollen, und nicht nur in Abraham, vergiss Abraham, der ist schon lange tot, den gibt es nicht mehr und weiß gar nicht mal, wo der richtig gelebt hat. Das gilt für dich und mich. In dir sollen viele Menschen gesegnet werden. Nicht nur in den Juden, vergiss es, die haben versagt, indem sie Jesus Christus abgelehnt haben. In dir, wenn du an Jesus Christus glaubst, sollen die Menschen gesegnet werden. Du bist zum Vorteil und nicht zum Nachteil der Menschheit. Und überleg einmal, du hast eine ganz hohe Berufung. Du sollst zum Vorteil für andere sein, zum Segen für andere. Wer nicht ein Segen wird, der wird ein Fluch, automatisch. Wenn du nicht ein Segen wirst, wirst du ein Fluch. Alle Problemkinder, und ich habe am Sonntag eine Offenbarung von Gott bekommen über Problemkinder. Alle Problemkinder, egal wer es ist, haben von Gott eine große Bestimmung. Die haben nur ihren Platz nicht gefunden. Oder man hat sie nicht rangelassen, da wo sie hingehören. Und deshalb rebellieren sie, machen sie Probleme und hauen über die Stränge und suchen ihren Weg und werden auch ihren Weg finden. Pass heute Abend gut auf. Sie machen Ärger, die Problemkinder. Und wir sollen für Problemkinder besonders beten und sagen, Herr, hilf, dass der Kerl, dieses Mädel, dieser Junge seinen Platz findet im Leben und seinen Platz im Reich Gottes findet. Denn die sind auf dem Weg, auf der Suche, die haben bloß nicht gefunden. Und alle großen Männer und Frauen Gottes waren Problemkinder. Moses, Paulus, schau die Geschichte an. Alles Problemkinder, die sollten gar nicht geboren werden. Moses sollte ertränkt werden. Moses durfte gar nicht groß werden, aber der ist so über die Hintertür zum Sohn des Pharaos geworden. Über die Hintertür. Und selbst da plötzlich merkt er und wird auch ein Problem am Königshof, muss abhauen, muss in die Wüste gehen. Und jetzt hat ein jüdischer Theologe, das steht in dem Buch da von, ich glaube in dem Heft von Puls diese Woche, ein jüdischer Theologe in der Hebrew-Universität in Jerusalem, der erzählt oder lehrt, du siehst, wie dumm die Theologen manchmal sind, und lehrt, Moses wäre drogensüchtig gewesen, der hätte die 10 Gebote unter Drogeneinfluss bekommen. Ich muss es vorstellen. Und was das und resultiert auf das, was am Busch steht und so weiter, hat das ganze Gotteserlebnis, war alles nur unter Drogen. Ich muss vorstellen, und das sind Ausbilder von Rabbiner, von Theologen und so weiter. Furchtbar. Gotteslästerung. Weißt du? Und selbst wenn er unter Drogen wäre, die 10 Gebote, das ist doch was Gewaltiges. Was Gewaltiges. Aber Moses war in einem Problem, er ist auf der Flucht gewesen. So, Problemkinder. Du bist für den Himmel bestimmt und nicht für die Hölle. Amen, Halleluja. Du bist für den Thron Gottes bestimmt. Überleg einmal, deine hohe Berufung, die ist dort oben in der Herrlichkeit. Du sollst dich entfalten, du bist für eine Entfaltung bestimmt. So, da sehen wir schon das kleine Baby, das geboren wird und entfaltet sich, muss lernen, obwohl es vollkommen ist, muss die Vollendung erleben. Du bist bestimmt, ein Du zu werden. Ein Du, nicht nur irgendjemand, dass du irgendjemand kopierst. Du bist bestimmt, ein Original zu sein in den Augen Gottes und ein Originalleben auszuleben. Du bist bestimmt, ohne Hindernisse und Widerstände dein Leben zu leben. Und du musst nur diese Widerstände beseitigen. Das ist unser Auftrag. Wir sollten also die Widerstände einfach wie eine Planierraupe aus dem Weg schaffen. Denn du bist für den Himmel bestimmt und Gott fördert dich, Gott ermutigt dich, Gott gibt seinen Heiligen Geist dir, damit du das Ziel des Lebens erreichst. Und deshalb, hier muss ich manchmal allein kämpfen. Und deshalb ist ein großes Problem, das ich jetzt bearbeiten möchte. Warum bin ich hier und warum bin ich nicht im Himmel? Ich wäre so gerne im Himmel. Und wenn ich euch fragen würde, ihr wollt alle im Himmel. Zumindest ins Paradies oder im neuen Jerusalem. Wir möchten alle im Himmel. Warum bin ich hier? Ich habe schon oft Gott gefragt. Herr, zeig mir, sag mir's. Warum bin ich hier? Weißt du, warum ich hier bin? Gott hat mir alles erlaubt. Ich kann hier mit dieser Erde machen, was ich will. Der Mensch grundsätzlich kann machen, was er will. Gott hat gesagt, herrsche darüber, bestimme du darüber, verwalte das, bebaue, bepflanze und so weiter. Aber eines Tages musst du Rechenschaft ablegen. Also ich kann alles machen und ich muss eines Tages Rechenschaft bei Gott ablegen. Hier steht mir niemand bei. Ich lasse es mal so. Doch, hier steht mir schon Gott bei. Aber letztendlich, ich muss alles mit mir selber ausmachen. Ich muss selbst meine Entscheidung treffen, so oder so. Und beides ist richtig, so oder so. Hier versteht mich niemand. So, ich muss mit mir selber Selbstgespräche führen, beten, muss Gott fragen. Manchmal sagt er mir was, manchmal sagt er mir nichts. Und wenn er mir nichts sagt, was mache ich da? Ich muss trotzdem weiterleben. Mir bleibt nichts erspart. Hier sind so viele Leute auf mich neidisch, auf dich auch und auf uns alle. Sind viele eifersüchtig. Warum gerade der und so weiter? Hier müssen wir ständig ums Überleben kämpfen. Das ist unser Dasein. Das ist unsere Daseinsberechtigung. Das ist unsere Bestimmung. Wir sind zum Kämpfen geboren, zum Schreien geboren. Mit dem Schrei fängt das Leben an und mit dem Schrei hört das Leben auf. Hier gönnt man uns nichts. Jedes Kind, das geboren wird, ist ein Esser mehr. Mein Vater hat gesagt, man muss die Mark damals zweimal umdrehen, als die Kinder nacheinander kamen, oder den Rubel. Gott hat uns bestimmt für sich selbst. Deshalb bin ich da. Ihr sollt jetzt mal was lernen hier unten. Und ich bin hier unten zum Testen, zum Prüfen. Kann der was? Glaubt er was? Tut er was? Hier muss ich Feuerproben bestehen. Hier muss ich beweisen, ob ich Gott ernst nehme oder nicht. Oder meinen Auftrag, meinen irdischen Auftrag ernst nehme. Und in dem Maße, wie ich meinen irdischen Auftrag ernst nehme, in dem Maße nehme ich auch den himmlischen Auftrag dann ernst. Hier muss ich zum TÜV. Und jedes Auto, das auf den Markt kommt, muss zum TÜV zuerst einmal. Muss untersucht werden auf Herz und Nieren. Und Gott will dich hier unten testen. Das ist deine Bestimmung. Du bist hier zum Testen. Bewährst du dich oder bewährst du dich nicht? Und im Jakobusbrief, Luther hat es so übersetzt, ein bisschen merkwürdig, das Gebet des Gerechten vermag viel. Gerecht bist du in 5 Sekunden. Tritt vor Gott und bist gerecht. Aber richtig übersetzt heißt es da, das Gebet eines Bewährten vermag viel. Und Elia wird dann angeführt als Beispiel. Und er war bewährt, 3 Jahre am Bach und bei der Witwe gewesen. Und es war der Zeit der Bewährung hinter sich. Und Gott erlaubt es in unserem Leben, dass wir uns bewähren müssen. Wir sind also bestimmt zur Bewährung. Und der Heilige Geist ist unser Bewährungshelfer. Amen. Und der Pastor ist auch unser Bewährungshelfer. Und die Geschwister in der Gemeinde sind unsere Bewährungshelfer. Die helfen uns, dass wir uns bewähren. Gott will uns hier testen, ob du das glaubst oder nicht. Auf jeden Fall macht er das. Ob du es auch jetzt annimmst und akzeptierst und sagst, nein, dazu bin ich nicht da, ich bin erlöst, Halleluja, nein. Jetzt wird geprüft, ob deine Erlösung echt ist oder nur so ein Kuckucksei. Ob du bereit bist, nach deiner Bestimmung zu leben, und zwar für alle Ewigkeit. Ob dir deine Bestimmung etwas wert ist. Weißt du, wir sind erlöst und die Gnade, wir sind aus Gnaden ohne Werke erlöst, aber Gott will sehen, schätzt er das, ist er dankbar dafür. Deshalb ist ein ganz wichtiger Faktor unserer Seligkeit Dankbarkeit. Sind wir wirklich dankbar? Dankbar, dass Gott uns durchträgt, dankbar, dass Gott für uns da ist, dankbar, dass ich eine Hoffnung im Himmel habe oder eine Heimat im Himmel habe. Und dann, wenn ich einmal am Ziel bin und die Prüfung bestanden habe, und es geht immer so, wenn du in der Schule bist und Test gehabt hast und so weiter, dann wirst du befördert, dann wirst du versetzt und dann sind wir erst an anderen Orten, an himmlischen Orten. Wenn du einmal die Prüfung bestanden hast, dann hat und kann niemand mehr über dein Leben bestimmen. Wenn du diese irdische Prüfung bestanden hast, wenn du sogar den Tod überwunden hast, Der Tod ist der letzte Feind, den wir überwinden müssen. Da ist der Teufel ein Feind, die Sünde ein Feind, da ist die Welt ein Feind. Und der Tod ist dieses irdische Leben, das wir abschließen. Damit überwinden wir den letzten Feind mit der Hilfe und Gnade Gottes und sagen, Vater, ich lasse mich in deine Hände fallen. Und ich lasse mich nicht vom Tod unterkriegen. Tod und Teufel können mir nichts anhaben. Tod, wo ist? Und Sünde, wo ist deine Macht und dein Sieg und deine ganze Herrlichkeit? Der Tod entzieht uns all den Herren und Mächten dieser Welt. Das entzieht. Und wenn du einmal gestorben bist, kann dich niemand mehr verletzen. Deshalb, Jakob Böhme, selig ist der, wer stirbt, bevor er stirbt. Dann hat der andere Tod keine Macht mehr über ihn. Dann kann dich niemand mehr zurücksetzen, wenn du schon gestorben bist. Und die Frage ist, bist du schon gestorben? Musst du dein Nachbar dich kneifen? Oder dir auf die Hühneraugen treten? Halleluja. Weißt du, wenn du tot bist, kann dir niemand mehr was vorschreiben oder dir diktieren. Dann hat nur noch Gott etwas über dein Leben zu sagen. Und deshalb sind wir wirklich tot. Da siehst du, wie weit wir von der Sache entfernt sind. Kennst du deine Zukunft? Und deine Zukunft ist zuerst einmal, wir müssen sterben. Es beginnt mit der Taufe. Begraben werden mit Christus, so wie er begraben ist. Wir müssen den Leidensweg Jesu durchgehen, das Kreuz mitschleppen und mittragen. Und erst dann, wenn wir tot der Welt sind, wenn wir sagen können, Welt rutscht mir im Puckel runter. Alles, was hinter mir, nach mir die Sintflut. Nehme ich sowieso nichts. Ich hänge an nichts mehr. Und so weiter. Wenn wir unabhängig geworden sind, das heißt, wir hängen an nichts mehr in dieser Welt. Wie viel Geld braucht ein Toter? Wie viel Grund und Boden braucht ein Mensch? Weißt du was, als ich so drüber nachdachte, was ist der Leben, was ist unsere Bestimmung? Die Erde ist das Labor, diese Versuchsanstalt, wo wir versucht werden. Das Laboratorium, da werden die Experimente gemacht. Manchmal wird es gut und manchmal wird es nicht schlecht. Und weißt du, manche müssen so viel Experimente über ihr Leben ergehen lassen, wie Edison, als er Kautschuk erfunden hat. 17.000 Mal hat er experimentiert und endlich war es dann. Und wie lang muss Gott mit dir und mit mir experimentieren, bis er das rauskriegt, was er rauskriegen möchte? Denk drüber nach. Gott setzt uns in diese Welt mit einer Bestimmung und jeder Mensch hat eine Bestimmung, ob er sie nützt oder nicht. Nicht, das ist egal, ob er es erreicht oder nicht. Gott hat ein Endziel für uns alle vorgesehen. So wie jeder Baum Frucht tragen muss, das führt es dieser Baum da. Und so muss auch unser Leben irgendwo mal eine Frucht tragen. Wir sind bestimmt, um Frucht zu tragen. Und deshalb, was der Herr sucht, ist Frucht an unserem Leben. Wir sind bestimmt, fruchtbar zu sein. Und wir haben das Ziel unseres Lebens erreicht, wenn wir Frucht bringen, auch wenn es nur ein Äpfelchen ist. Nicht nur zu blühen, sondern Frucht zu tragen. Dazu sind wir da. Nicht nur, dass wir herrlich dastehen und sagen, guck mal, wie schön der ist und wie nett er ist und wie freundlich der ist. Nein, die Frucht. Und die Frucht des Geistes, was ist das? Du weißt das jetzt ganz genau. Das ist Liebe, Freude, Liebe, Geduld, Selbstkontrolle. Ist auch eine Frucht des Heiligen Geistes. Gott hat uns bestimmt, dass wir nach seiner Bestimmung leben. Und dass wir lernen, das zu werden, was er sich gedacht hat. Rein und heilig. Dass wir ein gutes Leben führen. Dass wir ein bestimmtes Leben führen. Deshalb ist einer der letzten Früchte, was Luther so nebenbei mit Keuschheit übersetzt, Selbstkontrolle. Wenn du Selbstkontrolle hast, dann kannst du lieben. Wenn du Selbstkontrolle hast, kannst du lächeln und freundlich sein und schmunzeln. Wenn du Selbstkontrolle hast, deshalb wird das Beste wird immer am Schluss aufgehoben. Selbstkontrolle. Weißt du, Liebe, ja okay. Aber Selbstkontrolle als Frucht des Heiligen Geistes. Selbstkontrolle. Dann kannst du Geduld üben. Dann beherrschst du dich selbst und sagst, ich stehe, ich bleib stehen, ich warte. Gott hat etwas Besonderes und Einmaliges mit dir vor. Und er hat eine Existenzberechtigung für dich. Du bist mir wichtig. Ich brauche dich. Ich kann auf dich nicht verzichten. Ich brauche dich im Himmel und ich brauche dich auch auf dieser Erde. Gestern, du bist für die Ewigkeit bestimmt. Ich lese in Weisheit Kapitel 1, jemand fragte, wo Weisheit ist, in den Apokryphen, ist nichts. Habt ihr diskutiert heute, wo es ist? Es ist also in alte Bibeln von Martin Luther von 1912, da ist noch drin. Aber manche Leute haben das so ausgetan, aber was soll es auch. Weisheit Kapitel 1, Vers 13 bis 15 und Kapitel 2, Vers 24. Denn Gott hat den Tod nicht gemacht. Also der Tod ist nicht von Gott, dieses ewige Sterben, dass man nicht mehr wieder zurückkommt, dass es keine Umkehr mehr gibt, dieser Kreislauf. Gott hat den Tod nicht gemacht und hat keine Freude am Untergang der Lebenden. Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen. Du und ich, wir sind zur Unvergänglichkeit erschaffen und ihn zum Bilde seines eigenen Wesens gemacht. Doch durch den Neid des Teufels kam der Tod in die Welt und ihn erfahren alle, die ihm angehören. Also durch den Neid des Teufels, weil er die Menschen beneidet, hat er die Menschen verführt, sie zu Fall gebracht, Adam und Eva damals und so weiter. Und seitdem ist der Tod da. Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit geschaffen. Du bist also zur Unvergänglichkeit geschaffen. Deshalb, dein Leben hinterlässt Spuren durch deine Kinder. Stell dir mal vor, mich hätte es nicht gegeben, dann hätte er keine 4 Kinder gegeben, dann hätte er keine 10 Enkel gegeben. Und man muss vorstellen, es hätte so vieles nicht gegeben, wenn es mich nicht gegeben hätte. So, ich lebe jetzt in meinen Kindern weiter, ich lebe in meinen Enkel weiter und vielleicht, wenn Gott Gnade schenkt, meine Urenkel, ich bete dafür, dass das alles gut geht. So, wir leben in unseren Familien weiter. In unseren Lieben leben wir weiter. Und Gott hat in uns Ewigkeit hineingelegt. Aber das ist nicht das Leben, das ich lebe, sondern ich lebe für mich. Meine Kinder müssen für sich selber entscheiden, für sich selber weiterleben. Die müssen weiter dafür sorgen, dass das Leben weitergeht. Gott hat das Leben für das Leben geschaffen. So, Gott hat dich als ein extra Exemplar geschaffen. Bisschen dünn, bisschen dick, bisschen groß, bisschen klein. Er hat so seine Fantasie walten lassen, war sehr großzügig, als er dich gemacht hat. Den einen schwarz, den einen weiß, den einen mit blond, den anderen dunkel. Und alles, was in deinem Leben passiert, ist alles eine extra Anfertigung Gottes. Alles. Du sagst, oh Gott, Römer 8, 28, denen, die Gott lieben, die nach dem Vorsatz berufen sind, werden alle Dinge zum Besten dienen. So wie dieser flüchtende Prophet Gottes, Jona. Und da heißt es, bei ihm heißt es ständig, und Gott verschafft einen Sturm, und Gott verschafft einen Fisch, und Gott verschafft einen Rizinus, und Gott verschafft einen Baum, einen Strauch, oder einen Wurm, und Gott verschafft eine Hitze, und Gott verschafft einen Ostwind. Alles verschafft Gott. So in deinem Leben passiert alles durch die kreative Hand Gottes. Gott verschafft. Denk an Jonah. Und jetzt in Epheser Kapitel 2 schauen wir wieder rein, Vers 18, Kapitel 2, Epheser Vers 18 und 19. Da heißt es, wir sind bei Gott keine Fremde. Wir sind bei Gott keine Unbekannte. Gott schaut auf uns. Und ich darf dir eines sagen, und nicht nur Israel, sondern du und ich, wir sind Gottes Augapfel. Gott schaut auf uns. Mit meinen Augen will ich dich leiten, sagt er. Und alles, was in deinem Leben passiert, ist eine Extra-Anfertigung. Extra für dich. Und du sagst ja, aber so viel Böses, was mutet Gott einem alles so zu? Ja, Gott mutet eine ganze Menge zu. Wir sind bei Gott keine Fremde. Weiter, wenn ich so lese, wir sind Gottes Bürger und seine Hausgenossen. Also wir sind Bürger und Gottes Hausgenossen. Überleg einmal, Gott verschafft. Gott macht alles für dich. Alles, was auf der Welt geschieht, geschieht nur für dich allein. Schon radikal. Du sagst, wer bin ich? Die Juden sagen, wer einen Mann tötet, tötet eine ganze Menschheit. Wer einen Mann tötet, wer einen Menschen tötet, und überleg einmal, wenn 54 Millionen Leute da im letzten Weltkrieg gestorben sind, wie viele Welten sind zugrunde gegangen? Wie viele Männer, Söhne, Familien? Gott macht alles für dich. Du bist eine Welt für dich selbst, ein System für dich selbst, eine Organisation für dich selbst, ein Verein für dich selbst. Du setzt etwas in die Welt und plötzlich heißen sie Matutis. Mein Vater, als der aus der Kriegsgefangenschaft kam, wir haben früher uns mit 3 T's geschrieben. Der war faul, Papier hatte sowieso nichts mehr gehabt, war Kriegsgefangener. Und dann kam er nach Hause und hat einfach ein T weggestrichen und dann schreiben wir uns so, wie wir uns heute schreiben, Matutis. Man tut es oder man tut es nicht. Und jetzt Und wir haben uns nie was gedacht und uns keine Gedanken groß gemacht. Mein Vater beantragt die Rente und dann sagt die Anstalt, Herr Matudis, mit 45 oder 46 gibt es sie nicht mehr. Ihre Spur geht verloren, da ist kein Matudis mehr da. Und dann musste mein Vater zum Gericht gehen und mit eidesstattlicher Erklärung erklären, dass er eigenmächtig seinen Namen geändert hat. Und seitdem heißen, und jetzt hätte man alles rückgängig machen können. Das wäre Wahnsinn gewesen. Das wäre nicht mehr möglich gewesen. Aber du siehst, der hat eine Spur zurückgelassen, wo er praktisch seinen Namen geändert hat. Und mit dieser kleinen Änderung, wo er sagt, nur einmal irgendwo sich eingetragen mit Matudis, mit 2T, also so wie wir uns jetzt schreiben. Und schon ist eine ganze Geschichte, eine ganze Biografie und sogar von Familie und Enkelkinder und Schwiegersöhne und Schwiegertöchter, alles geht in diese Richtung. Du siehst, unser Leben hinterlässt Spuren. Ich will es nur bildlich dir vor Augen malen. Gott macht alles für dich. Er zielt auf dich ab. Und alles, was in dieser Welt ist, ist so maßgeschneidert. Gott gibt uns keine Kleider von der Stange, sondern Gott gibt uns maßgeschneiderte Kleider. Du bekommst etwas Maßgeschneidertes. Alles soll dir zu deinem Besten dienen. Und Gott möchte, dass du rundum zufrieden bist. Das ist, was Gott möchte. Du sollst keinen Mangel haben, wunschlos glücklich sein, mehr als genug haben. Ist auch so. Ausreichend und ausgiebig. Nur unsere Gesellschaft vermasselt alles. Und unsere Gesellschaft ist gottfeindlich. Da macht man Lebensmittel kaputt und auf der anderen Seite der Welt hungern Leute. Oder man macht Benzin und dies oder sonst was aus Lebensmitteln und auf der anderen Seite verrecken die Menschen. Es ist Ungerechtigkeit, die zum Himmel schreit. Und deshalb, wir brauchen das Eingreifen Gottes, das gnädige Eingreifen Gottes, dass das ganze Treiben der Gottlosen, der Habgierigen, der Kapitalisten, der Geldgierigen gestoppt wird. Wir brauchen das. Deshalb muss der Herr kommen. Deshalb muss der Herr sein Reich aufrichten und muss diese Reiche dieser Welt zerstören. Und wir sollten beten, dein Reich komme. Und weißt du, wenn du betest, dein Reich komme, dann betest du auch gleichzeitig, dass alle anderen Reiche vergehen. Denn es können nicht zwei Reiche gleichzeitig existieren. Entweder Gottes Reich oder das Reich des Teufels, des Bösen. Aber Gott hat alles gut gemacht. Die Erde, haben Wissenschaftler ausgerechnet, die Erde könnte ohne weiteres 20 Milliarden Menschen spielend ernähren. Aber diese Verteilung, dass man subventioniert, wir schütten die Milch weg und auf der anderen Seite dieser Erde, da lechzen die Menschen, würden froh sein, wenn sie einen Tropfen Milch bekommen würden. Oder um die Preise stabil zu machen, du siehst also, Kapitalismus ist der Leute Verderben. Nicht nur die Sünde, auch Kapitalismus. Epheser Kapitel 1, lass uns da hineinschauen. Alles, was Gott von dir erwartet, von mir erwartet, was er will, dass wir sind, hat er uns alles schon bereits gegeben. Ist alles vorhanden. Es ist alles schon in dir drin. Deshalb heißt es auch in der Bibel einmal, erwecke die Gabe, die in dir hineingelegt worden ist, als du zum Glauben gekommen bist oder mal dir die Hände aufgelegt worden sind. Also das erste Mal gesegnet worden bist. Epheser 1, Vers 5. Er hat uns bestimmt, seine Kinder zu sein. Und er hat uns bestimmt, wenn du das weiterliest bis Vers 7, auch zu bleiben und dass wir bleiben können, seine Kinder, bis ans Ende der Zeit. Er hat uns bestimmt dazu. Wir leben also als Gotteskinder. Wir sind bestimmt als Gotteskinder zu leben, sich zu benehmen. Wir laufen nach einer anderen Regel, nach einer anderen Bestimmung. Ich komme mir so vor manchmal, und ich vergebe Gott, dass ich manchmal so denke. Ich komme mir manchmal vor wie Schachfiguren, so wie im Schachspiel. Weißt du, da zieht doch der Meister dich da um die Ecke, schlägt dich zurück. Und du weißt so, wie so ein Schachspieler. Der Schachspieler berechnet von Anfang bis zum Schluss, dass er mit einem Zug alles erledigen kann. Und wir stehen manchmal so in so einem einsamen Posten und sagen, mein Gott, warum stehe ich da? Für Jahre, Jahrzehnte, 20 Jahre bringe ich zu. Oder Elia am Bach Krit, Herr, in mir brennt das heilige Feuer und ich muss hier Raben füttern oder Raben füttern mich und mit Raben mich unterhalten. Oder dann diese alte Frau, die Witwe in Sarepta, Herr, ich möchte die Welt verändern. Und du möchtest was Großes tun. Ich werde immer älter und immer schwächer und immer gebrechlicher und immer kränker. Und Herr, wann ist es soweit? Warte. Weißt du, Gott hat eine Bestimmung. Das ist wie Gott mit uns arbeitet, so wie Schachfiguren. Du stehst da in der Ecke, armer Bub. Armer Turm, armer Reiter. Stehst da in der Ecke und versauerst und sagst, mein Gott. Aber der Zeitpunkt ist noch nicht da. Der Moment ist noch nicht da. Der Augenblick, die Stunde Gottes. Weißt du, Jesus sagt, eure Zeit ist immer Oder ist euer Chronos, die Chronologie, diese fortlaufende Zeit ist immer. Aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Der Herr lässt sich nicht drängeln. Und deshalb ist so wichtig, Jesus lebt nach einer ganz bestimmten Uhr. Nicht nach der inneren Uhr, sondern nach der Gottesuhr. Es ist so wichtig, dass wir uns von der Uhr Gottes leiten und mit dem Terminplan Gottes zusammen harmonisieren und aufeinander abgestimmt sind. Und Jesus ging nicht einfach zum Fest nach Jerusalem, wo die Juden ihr Fest hatten. Nein, er wartete, bis der Vater sagte, jetzt. Und alle fragten, wo ist er? Wo ist er und was macht er? Und dieser Messias, der Erlöser und so weiter. Aber als er dann merkte, meine Zeit ist gekommen, dann hat er schnurstracks seinen Blick auf Jerusalem gerichtet. So, wir müssen also nicht nur ein bestimmtes Leben führen, sondern auch nach einer ganz bestimmten Zeit leben und auf die Stunde oder Tag X warten. Tag X für dein Leben. Und du kannst in einer Sekunde mehr ausrichten als in 50 Jahren. Und Gott hat dich vielleicht für einen Moment deines Lebens bestimmt. Und du solltest auf diese Bestimmung warten und an dem Platz sein, wo Gott dich haben will, auch wenn du versauerst. Und sagst so, Gott, hier geht es gar nicht weiter. Warum geht es hier nicht weiter? Ich denke nur an diesen lieben Bruder Ananias. Der hat irgendwo gebetet, Gott, ich möchte was ganz Großes. Europa für Jesus. Die Welt für Jesus. Und Bruder Ananias in Damaskus, da läuft gar nichts. Läuft gar nichts. Läuft gar nichts. Die Gemeinde, ja, entwickelt sich nicht. Und wir sind manchmal enttäuscht, wenn kleine Dinge passieren und wenn nichts läuft, wenn nichts passiert. Wir müssen auf die Stunde X warten, Tag X warten. Und dann kommt der Engel des Herrn. Ananias, ich habe Arbeit für dich. Ja, Herr, ich bin da. Was kann ich tun für dich? Geh in die gerade Straße und dort ist ein Herr angekommen, gerade soeben. Der heißt Saul von Tarsus. Oh Gott, du siehst also, wenn dann der Tag X kommt, die Stunde Gottes kommt, der Auftrag Gottes kommt, oh Gott, ich habe mit allem gerechnet, bloß nicht mit dem. Aber ich habe gedacht, Europa für Jesus oder Welt für Jesus oder Spanien für Jesus oder Asien für Jesus oder Afrika für Jesus. Geh. Aber Herr, ich habe schon so viel Schreckliches von diesen Menschen gehört. Und weißt du, du musst zuerst mal so viel Schreckliches von jemand hören. Die Umstände, die für dich bestimmt sind, diese Problemkinder, Problemmenschen. Ich musste so viel Schreckliches von einem zuerst mal hören. Und dann kommt dieser Tag X. Ja, Herr, ich gehe. Egal, ob er mich abschlachtet, ins Gefängnis steckt oder was mit mir macht, ist mir gleich. Ich hab's gehört. Und geht hin. Da hat gar nicht viel rumgefaxt. Weißt du, ich sehe den Bruder Ananias. Mir wäre es genauso gegangen. Hätte auch die Hosen voll gehabt. Und er geht schnurstracks, nicht nur in der geraden Straße geradeaus, sondern schnurstracks auf Saul von Tarsus, macht die Tür auf und sagt, lieber Bruder Saul. Und schon ist passiert. Das Eis gebrochen. Lieber Bruder Saul. Ja, Gott hat mich geschickt. Und dann kommt diese Verbindung. Du siehst diese Bestimmung. Und das ist das Timing, Gottes Timing. Kairos nennt die Bibel das. Diese göttliche Timing. Beides trifft sich zusammen. Saul von Tarsus ist fix und fertig, blind, kann sowieso nicht viel ausrichten, er kennt den Mann sowieso nicht mehr. Es ist gut, dass er blind geworden ist. Und dann, das trifft sich, es trifft sich. Wenn Gott arbeitet, es trifft sich. Dann geht es mit der Bestimmung. Wir sollten immer darauf achten, auf die Bestimmung. Und manchmal musst du vielleicht 50 Jahre in einer Gemeinde sitzen, passiert nichts. Passiert nichts. Und dann kommt diese Stunde, wo du irgendjemand auf der Straße begegnest und wo Gott sagt, jetzt das. Und meistens ist von Gott, für mich persönlich ist es dieses Bestimmte, ist, ich will gar nicht. Wenn ich was will, ist nicht von Gott. Alles, was ich gerne möchte, mit Freuden tue, begeistert bin, das ist nicht von Gott. Von Gott ist immer das, was das Fleisch nicht will. Der Geist will es schon, aber das Fleisch nicht. Das Fleisch sagt, nein, Herr, ich habe schon so viel Böses gehört von diesem Mann. Das ist die Bestimmung. Ich will lieber dort und dort hingehen und das machen. Und du siehst, was jetzt Ananias erreicht hat. Deine Seligkeit verdankst du nicht dem Bruder Paulus, sondern deine Seligkeit verdankst du Bruder Ananias, der gehorsam war und Saul von Tarsus zum Herrn geführt hat. Die ganze Christenheit verdankt dem Bruder Ananias unheimlich viel. Der war der Auslöser. Was wäre passiert, wenn Ananias nicht gehorcht hätte? Saul von Tarsus wäre weiter blind geblieben, hätte vielleicht irgendjemand bekehrt, aber es wäre nicht zu dem gekommen, zu dem es gekommen ist. Du siehst, Ananias hat so viele Spuren in seinem Leben zurückgelassen, die haben Nachwirkung. Steht natürlich nirgendwo drin, Bruder Ananias, verdanken wir das alles. Weißt du, alles, was du auf dieser Welt hast, verdankst du irgendjemand. Wer hat das einmal eins entdeckt und erfunden? Oder die Mathematik oder das Alphabet? Das weißt du auch nicht mehr. Oder wie man Brot backt. Irgendjemand hat es entdeckt. Und wir reden gar nicht mehr. Wir backen das, wir tun das, wir nehmen das so selbstverständlich. Wir hinterlassen Spuren. Und irgendjemand macht es. Und es ist gut und bewährt sich. Und das Bewährte lebt weiter. Wozu bist du berufen? Denk drüber nach. Wir sind so wie Schachfiguren, wir werden hin und her geschoben vom Herrn. Mit dir schlägt Gott Schlachten, mit dir räumt der Herr das Feld des Teufels ab. Das macht er. In Johannes 15, Vers 16, nicht du hast ihn erwählt, sondern er hat dich erwählt, oder mich, Jesus in seiner Person. Nicht du hast Gott bestimmt, er bestimmt dich, Johannes 15, 16. Nicht du hast Gott Dinge gesetzt, angeordnet, sondern er ordnet es an und er weiß es hin. Kannst du das alles aus der Hand Gottes nehmen, was auf dein Leben zukommt und sagen, danke Herr, du machst gute Arbeit, du bist der Meister, du arbeitest meisterhaft. In den Augen Gottes bist du etwas Besonderes. Du kommst von ihm und du gehst zu ihm. Du bist von ihm erwählt. Und weißt du, wie die Erwählung ist? Ich weiß es auch nicht. Dann ist er einfach so gegangen, du da. Und wir fragen uns manchmal, warum hat Gott den erwählt und den anderen nicht so erwählt und den für was anderes bestimmt? Und wir sehen dieses Problem bei Johannes und Petrus in der Bibel. Ja, Herr, was ist mit dem? Weißt du, wir interessieren uns immer gerne, was mit dem anderen ist. Aber wir sollten mit unserer Erwählung uns beschäftigen, vielmehr mit unserer eigenen Erwählung. Und weißt du, wozu du berufen und wozu du bestimmt und wozu du erwählt bist? Jünger Jesu zu sein. Nachfolger des Herrn zu sein. Du bist bestimmt, eine Kopie von Jesus zu werden. Hat dein Leben Zukunft? Dein Leben hat nur Zukunft, wenn du ein Jünger Jesu wirst. Wenn du in die Nachfolge des Herrn kommst. Du bist bestimmt und erwählt worden, dass man den Sohn Gottes in dir sieht. Dass Gott Jesus in dir sieht. Gott zuerst mal. Nicht die Menschen. Nicht die Menschen müssen Jesus in dir sehen, sondern Gott muss zuerst einmal Jesus in dir sehen. Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Sieht Gott Jesus in dir, seinen geliebten Sohn. Du bist bestimmt, dass der Geist Gottes in dir wohnt, dass dein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, dass der Odem Gottes durch deine Hallen, durch deine Zellen, durch deine Adern weht. Nun, wir sind berufen, Jünger Jesu zu sein. Und das hinterlässt Spuren. Jeder Jünger Jesu hinterlässt Spuren. Als ich in Indien war, Thomas, überall Thomaskirchen, Thomas-Spuren. Thomas hat überall bis in den Osten da hinein Spuren zurückgelassen. Und obwohl er am Anfang ein Zweifler war, Thomas der Zweifler, aber gerade Thomas der Zweifler hat Spuren zurückgelassen. Von Petrus, katholische Kirche vielleicht. Aber da sind wir nicht mal so sicher. Und so weiter. Aber Thomas, dieser einfache Bruder, dem man so ein Etikett verpasst hat, Thomas der Zweifler, hat überall in Asien, tief in Indien und so weiter, Spuren seines Glaubens zurückgelassen. Ich kann nur glauben, was ich sehe. Und ich will zuerst mal meinen Finger in seine Wunden legen. Dann, und du siehst, er hat es getan und erlebt. Du bist berufen, das zu sein, was Jesus war. Sein Nachfolger. Jesus ist in den Himmel gegangen. Und du hast eine Berufung, das zu tun, was Jesus getan hat. Wir sind berufen zur Verherrlichung Gottes. Und das ist unsere Zukunft. Wenn ich weiß, was meine Herkunft ist, weiß ich auch, was meine Zukunft ist. Und dazwischen lebe ich. Das ist mein Dasein, meine Existenz. Das ist mein Lebensauftrag. Dazwischen befinde ich mich. Du bist berufen, ein Lernender zu sein. Immer zu lernen. Du bist berufen, um das, was Gott dir geschenkt, gegeben hat, dass du das umsetzt, dass es funktioniert, dass es wirkt. Du bist berufen, ein Botschafter Gottes zu sein. Der hat es gesagt. Und weißt du, so nach Jahren, Jahrzehnten, weißt du noch, was da und da passiert ist? So Erinnerung, so Feedback. Du bist berufen, ein Priester für andere zu sein. So Vermittler zwischen Gott und Menschen und Gott. In Johannes 8, Vers 30, 31 sagt Jesus, als er diese Worte sagte, viele glaubten an ihn. Oder fasten viele Vertrauen zu ihm, als er das sagte. Und Jesus sagte zu denen, die zu ihm Vertrauen gefasst hatten, wenn ihr euch an mein Wort haltet, seid ihr wirklich meine Jünger. Wenn ihr euch an mein Wort haltet, seid ihr wirklich meine Jünger. Wir sind berufen, uns an das Wort Gottes zu halten. Nicht an irgendeine Philosophie, nicht an irgendeine Doktrin oder Menschenmeinung, an das Wort Gottes. Und dann sagt er, ihr seid berufen, wenn ihr mich erkennt und erkannt habt, meine Jünger zu sein, folgt mir nach. Dann werdet ihr auch das sein, was ich bin. Dann werdet ihr auch das schaffen, was ich schaffe. Dann werdet ihr auch das gleiche Schicksal haben, was ich gehabt habe. Du siehst also, wir sind berufen, Nachfolger des Herrn zu sein, und zwar auf allen Ebenen. Nicht nur Halleluja und so spricht der Herr, nein, auch mit ihm die Dinge zu tun, die er getan hat. Dann lebt sein Leben in deinem Leben weiter. Dann leben seine Gedanken in deine Gedanken weiter. Dann brennt das gleiche Feuer, das in Jesus brannte, in deinem Leben weiter. Und du gibst wieder weiter. Und du bist ein Brandstifter. Du zündest nur andere an. Unsere Bestimmung ist nichts anderes, als so nur zum Weiterzugeben, Kanäle zu sein oder Kanäle Gottes zu sein, weiterzugeben an andere. Und je mehr du weitergibst, desto mehr empfängst du, desto mehr wirst du gesegnet. Ab und zu mal bleibt bei dir auch was hängen. Kennst du schon deine Zukunft? Weißt du, was dich erwartet, wenn du von dieser Erde gegangen bist? Dass Menschen die Arbeit weitermachen, die du angefangen hast. Dass Menschen das Leben leben, das du hier ihnen vorgelebt hast. Dass du ein Beispiel den Menschen gegeben hast, und wir sollten beispielhaft sein, Vorbilder sein. Nicht nur die Bischöfe und Priester oder Gemeindeleiter, Pastoren, dass sie Vorbilder sein, sondern jeder einzelne Gläubige muss ein Vorbild sein. Und er lebt dann in seine Enkel und Urenkel und Kindeskinder, weil er dann die Bibel sagt, euch und euren Kindern gilt diese Verheißung, das, was hier Jesus gesagt hat, vom Heiligen Geist. Du sollst das sein und dort sein, wo dein Meister ist, in seine Spuren gehen. Und andere gehen in deine Spuren. Deshalb, Geschwister, ist es so wichtig, dass wir, wenn wir von dieser Erde gehen, gute Spuren zurücklassen. Nicht unsere Spuren, verführerische Spuren. Jedes Wort, das du sagst, hat Nachwirkung. Deshalb, die Bibel sagt, meidet Narratei-Dinge. Spaß soll man haben, man soll lustig sein, aber man sollte Dummheiten meiden, Irrtümer meiden. Denn du sagst etwas und jemand glaubt es und tut das. Unser Leben sollte also vorbildlich sein, denn das ist, was hier weiterlebt. Du gehst in den Himmel und du bist bei Jesus, aber hier unten leben Menschen in dieser Arbeit, in diesem Werk, in dieser Sache, in der, das du hier gelegt hast, auf diesem Fundament baut ein anderer weiter. Der eine sät, der andere behackt, der andere begießt und der andere macht das und so weiter. Jeder hat eine Funktion und es geht weiter. Wie geht dein Leben weiter, wenn du nicht mehr hier bist? Wie geht deine Familie weiter? Deshalb sagt die Bibel, bestelle dein Haus. Ich werde nie vergessen, meine erste Totenauferweckung. Und da komme ich in ein Haus hin, die Frau ist tot, schon hochgebunden, Augen zugedeckt und die Schwester hat schon die Hände gefaltet. Und ich komme rein und Leute, da machten die da drüben auf der anderen Seite vom Eingang die Tür auf. Und dann streiten die sich schon, wer kriegt was. Die Frau ist noch nicht mal unter der Erde, streiten sich, wer kriegt was. Und ich komme rein und dann höre ich das und sage, wo ist die Schwester Emma, so hieß sie, wo ist die Schwester Emma? Da sagt sie drüben, ich gehe hin und da ist noch die alte Schwester. Die Familie streitet sich, wer kriegt was? Obwohl sie selber nicht viel hatte, vielleicht einen Pelzmantel, eine alte Kommode und sonst noch was. Und sie streiten sich, wer kriegt was? Und ich gehe rüber und da sitzt die alte Schwester da und betet noch und so weiter und begleitet die Emma in die Ewigkeit. Und ich sage, Emma, ich habe sowas noch nie gemacht. Ich springe aufs Bett rauf, wenn ich sowas sehe, und schüttle und sage, Emma, du kannst noch nicht heimgehen, bestelle dein Haus. Das kam so etwas über mir. Das ist etwas, was nicht normal ist, sowas mache ich nicht. Und schon gar nicht bei Tote. Das war Leichenschändung, was passierte fast. Emma, du kannst noch nicht sterben, bestelle dein Haus. Und was macht meine Emma? Macht plötzlich die Augen auf und sagt, was passiert da drüben? Die sagt mir regelrecht, was passiert da drüben. Dann mache ich den Knoten auf oder binde das Kinn hoch oder mache den Knoten auf. Und die Emma steht auf, setzt sich hin und dann gehe ich rüber und sage, kommt her, eure Emma lebt und da wird noch nichts verteilt. Die Emma hat noch, nach einem halben Jahr ist sie noch nach Spanien gefahren. Das ist unsere Emma gewesen. Und ich habe sie mal besucht noch inzwischen, obwohl ich schon in Berlin war in der Zeit. So, weißt du, das Haus bestellen. was passiert? Wie werden sich die Leute um dein Erbe dich streiten? Und das ist manchmal eine Katastrophe, wie die Leute sich nachher um Dinge streiten. Ich werde nie vergessen, ich habe in der Gemeinde in Heilbronn also so einen Streit gehabt, was die ganze Gemeinde zerrissen hat. Und es ging nur um so einen Zipfel, ein Dreieck, was kein Mensch richtig gebrauchen konnte. Wer kriegt das und so weiter? Das ist nicht festgemacht worden. Leute, wir sollten, wenn wir leben, ordentlich leben. Und wenn wir von dieser Welt gehen, sollen wir auch ordentlich von dieser Welt gehen. Und kein Chaos zurücklassen. Kinder Gottes sind ordentliche. Gott ist ein Gott der Ordnung. Stell dir mal vor, eine Drückung findet statt. Und du bist ins Bett gegangen, alles unterm, irgendwo in die Ecke verstreut in der ganzen Wohnung. Dann kommen die Antichristen und kommt der Teufel mit seinen Agenten. Also die Christen, die haben gelebt wie die Schlampen. Messis. Und dass der liebe Gott gerade sie genommen hat. Naja, Gott ist gnädig. Da sieht man die Gnade Gottes wieder. Aber überleg einmal, die Entrückung findet statt und es wird stattfinden. Und was wird es sein, was du bereitet hast? Wie willst du, dass man dich findet, wenn du von dieser Erde gehst? Jemand ist gestorben, kam zu mir entsetzt. Single, alleinstehender Mann, aber geschieden. Ich war geschieden. Du, die Leute haben Schock erlebt. Die haben gedacht, das ist ein ganz lieber, netter, süßer Mann. Sexwäsche, Pornoliteratur, Pornofilme, alles und noch so vieles andere mehr entdeckt. Und das muss alles entsorgt werden. Da ist fast eine Welt zusammengebrochen. Hast du schon alles ausgeräumt zu Hause? Wenn du mal von dieser Erde gehst, dass die Angehörigen nicht sagen, guck mal, was das für ein Schwein war. Oder was und so weiter. Oder Alkoholiker. Ich habe eine Schwester besucht hier in Berlin. Irgendwie, es ist nicht normal. Aber irgendwie, sie hat ein Problem und sie wird mit diesem Problem nicht fertig und wir sollen beten. Und sie hat mich gebeten, sie ist in Spandau wohnt, in Spandau wohnt sie. Ist jetzt schon beim Herrn Jesus. Ich glaube, kann ich auch so frei reden. Wohnt in Spandau und Besuch. Und ich bete und Gott sagt, guck mal in ihrem Schrank rein. Ich muss das vorstellen. Beim Beten kriege ich von Gott eine Vision und so weiter. Wir beten und ich kriege ihr Problem nicht raus. Ich weiß nicht, was ihr Problem ist. Und so weiter. Und bete und sagt, Herr, zeige, deck's auf und so weiter. Und die Schwester will wissen, was ihr Problem ist. Und dann sagt eine Stimme, mach ihr Schrank auf. Dann bete ich nochmals und kriege keine Antwort. Dann sage ich, Schwester, Entschuldigung, aber Gott zeigt mir, ich soll deinen Schrank aufmachen und mal reingucken, was im Schrank drin ist. Du, ich war entsetzt. Alles voll mit Flaschen, Schnapsflaschen, Alkoholflaschen. Ich habe gesagt, Schwester, und jetzt weiß ich, was dein Problem ist. Alkohol. Du bist eine Säuferin. Und dein Problem kann nur gelöst werden, wenn diese, und die haben diese Flaschen noch, glaube ich, 2, 3 Tragtaschen voll mit Flaschen weggetragen zur Entsorgung. Aber das hat nicht geklappt. Und das hat nicht einmal die Familie gewusst. Niemand gewusst. Und man hat Probleme und man hat diese Probleme nicht bewältigt. Und dann geht man in die Ewigkeit. Bist du bereit für die Zukunft deines Lebens, wenn alles offenbar wird? Und es wird eines Tages alles offenbar. Es wird alles offenbar werden. So, wir gehen weiter. Deine Zukunft ist das Leben Jesu weiterzuleben und nicht irgendein anderes Leben von irgendwelchen Mächten, Fürsten und Gewalten. 1. Johannes 5, Vers 9. Das Zeugnis Gottes ist stärker als alle Zeugnisse. Die Gewissheit der Erlösung, des Heils ist wichtiger und größer. Und das ist die Trumpfkarte, die du hast. Und die Frage ist, hast du diese Trumpfkarte? Ich lebe, weil Jesus lebt. Ich bin da, weil Jesus da ist. Und du kannst anders aufsehen, weil du dieses Zeugnis des Heiligen Geistes in deinem Leben hast. Wenn du gewaschen bist durch das Blut Jesu Christi. Wer das Zeugnis des lebendigen Gottes hat, der hinterlässt überall ein Zeugnis. Weißt du, ich möchte eine Gemeinde haben, ich möchte Christen haben, die nicht nur an den lieben Gott glauben, ist mir zu wenig und zu billig, sondern ich möchte Menschen herausbringen und Menschen produzieren, dass die Leute sagen, so wie die oder wie der möchte ich sein. So gelassen, getrost, so stark, so sicher, so selbst unter Selbstkontrolle. Ich möchte so einen Segen, immer positiv, immer optimistisch, immer ein gutes Wort. so wie die ist oder der ist. Menschen mit Ausstrahlung, die ein Zeugnis haben, die haben auch eine Ausstrahlung. Und wir sind bestimmt von Gott her, Ausstrahlung zu haben und Menschen der Ausstrahlung zu sein. Epheser Kapitel 1, ich bin immer noch im Epheserbrief irgendwo darum. 1. Kapitel 1, Vers 17 bis 23, Paulus beschreibt die Zukunft der Glaubenden, dass ihr sehen mögt, dass Gott alle Macht gehört. Also das, darum betet er für die Gläubigen in Ephesus, dass die Menschen sehen mögen, dass Gott alle Macht hat, dass Gott diese Leute immer wieder rausbringt. Die Leute sollen ermutigt werden durch unser Leben, nicht entmutigt, sondern ermutigt. Und kannst du so ein Wegweiser sein der Ermutigung? Paulus betet weiter und sagt, dass er euch seine Weisheit gebe, dass du immer clever bist, immer Durchblick hast. Weißt du, dass die Menschen begeistert sind und Mensch, ich kann ihn immer fragen und er betet und er fragt und Gott zeigt es ihm. Natürlich musst nicht Leute einladen, die gleich im Schrank gucken. Aber lieber, man guckt im Schrank und die Sache ist aufgegriffen und aufgedeckt. Und dann weiß man, woran man arbeiten muss und kann und darf und sollte. Und es ist, ich habe auch der Schwester gesagt, es ist kein Verbrechen, liebe Schwestern. Weißt du, aber jetzt muss man daran arbeiten, wo sind die Probleme? Sucht kommt vom Suchen. Sucht kommt vom Suchen. Da sucht man irgendwo Hilfe, sucht man irgendwo Verständnis. Und ganz besonders beim Alkohol, wenn es am Heiligen Geist fehlt, greift man zum Schnaps. Heiliger Geist und Wein und Schnaps gehören zusammen und so weiter, hängen irgendwo zusammen. Die Bibel sagt, werdet nicht voll süßen Weins, aus dem ein unordentliches Leben folgt, sondern werdet voll Heiligen Geistes, woraus ein ordentliches Leben folgt. Also, das heißt also Sehnsucht nach Geist. Man ist intelligent, man versteht alles, man weiß alles, aber es fehlt Heiliger Geist. Wir haben dieser Tage ein CD uns angeguckt, Gospelmusik von einer etablierten Pfingstkirche. Und weißt du, da haben wir gesagt, Mensch, da fehlt irgendetwas. Die Gospelmusik ist alles wunderbar, perfekt, eine wunderbare Show abgezogen, aber da fehlt Feuer, da fehlt Dampf. Und dann hört man eine einfache Kassette, wo die Leute ein bisschen in Zungen singen und so, und da spürt man, da kommt was rüber und hier kommt nichts rüber. Was ist da dran? Weißt du, und die Menschen spüren ganz schnell, da kommt was rüber, da kommt nichts rüber. Und die Frage ist auch, was kommt von mir zu anderen rüber? Ich bete immer wieder und kämpfe und ringe, dass was rüberkommt. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Und wir sind also, sollen auch bescheiden sein und uns nichts einbilden. Wir sind alle, leben alle von der Gnade Gottes. Aber dass die Gnade Gottes wirksam werden möge. Hier, Epheser weiter. Dass ihr alles erkennen könnt. Dann weiter, eröffne euch die Augen, damit ihr das Ziel seht, zu dem ihr berufen seid. Er lasse euch erkennen, wie reich ihr seid. Weißt du, das ist unsere Bestimmung, dass du erkennst, wie reich du bist. Ich möchte zuerst mal eines erreichen, dass du zuerst einmal an dich selbst denkst, bevor du an andere denkst. Dass du zuerst mal an dir selber arbeitest und dann, bevor du an andere arbeitest. Dass du zuerst mal dir selbst prophezeist und bevor du an andere prophezeist. Dass du zuerst mal selber heil wirst, bevor du andere heilst. Was nützt es, wenn du selber nicht heil bist und andere heilen möchtest? Ich möchte zuerst, dass du es zuerst mal selber frei wirst und dann kannst du andere befreien. Du kannst andere nur befreien, wenn du selber das hinter dir hast. So, dass ihr erkennt, wie reich ihr seid, womit Gott euch alles beschenkt hat. Was mein ist, ist auch dein. Weißt du, um reich in Gott zu werden, musst du zuerst mal arm an dir selber werden. Um stark in Gott zu werden, musst du zuerst mal schwach in dir selber werden. Um gesegnet zu sein, musst du zuerst einmal sagen, Herr, ich bin verdammt, ich bin verflucht. An mir ist nichts Gutes, ich elender Mensch. Bevor ich umziehe zum Römer 8, muss ich zuerst einmal im Römer 7 gewesen sein. Ich elender Mensch. Ich elender Mensch. Wenn du deinen Mangel erkannt hast, kannst du den Reichtum Gottes erst annehmen. Weißt du, was du brauchst? Deshalb auch die erste Seligpreisung. Selig sind die geistlich arm sind. Nicht dumm, sondern arm im Geist sind, die immer wieder bedürftig sind. Herr, ich kann's nicht. Herr, wenn du mir nicht hilfst, ich schaff's nicht. Herr, wenn du mir nicht beistehst, da kommt nichts durch. Herr, wenn du und so weiter. Immer dieses Herr, wenn du. Deine Zukunft ist der Reichtum Gottes. Das ist deine Zukunft. Und du lebst immer wieder von dem Reichtum Gottes. Kenne deinen Reichtum, den du in Gott hast. Er schenkt dir alles, was du brauchst. Und deshalb Psalm 23, er schenkt mir voll ein, nicht nur halbe Freude, sondern volle Freude, ganze Fülle, ganzes Leben. Er schenkt mir voll ein. Erwarte die Fülle Gottes und das ist deine Zukunft, die Fülle Gottes. Ich bin nur ein halber Mensch, hier bin ich nur begrenzt, hier bin ich behindert, aber mich erwartet die ganze Fülle. Du hast eine andere Existenz, Bruder, Schwester. Deine Zukunft ist Segen und nicht Fluch. Fülle und nicht Mangel. Ein überfließendes Leben ist uns verheißen. Und er deckt im Angesicht meiner Feinde den Tisch. Dieses musst du erlebt haben. Wie plötzlich nur Schwierigkeiten, Schwierigkeiten, Schwierigkeiten. Und Gott deckt im Angesicht deiner Feinde den Tisch. Das musst du erleben. Weißt du, zuerst mal musst du Feinde haben. Das geht nicht mehr. Widerstand und Widerspruch und Hindernis und Blockaden und was du alles als Feind deklarieren möchtest. Und dann sagt der Herr, mein Kind, es wird alles recht und gut werden. Vertraue mir. Und dann erlebst du, wie er plötzlich dir serviert und dir an dir arbeitet und dir hilft. Auf dich wartet ein Leben ohne Probleme. Halleluja. Das ist deine Zukunft. Aber das musst du hier erleben, ein Stück weit erleben, wie Gott einen durchhilft. Dir eine Hälfte, wie er dir zur Seite steht. Auf dich wartet ein Leben ohne Frust, ein Leben ohne Schwierigkeiten, ein heiles Leben. Auf dich wartet der Vater. Und du musst dich besinnen, weißt du, du kannst dich auf Gott nur besinnen. Und das ist deine Zukunft, deine neue Zukunft. Du musst dich auf den Vater besinnen. Mein Vater hat wohl die Fülle. Aber zuerst musst du am Schweinetrog hängen. Zuerst musst du ganz tief unten sein. Und zwar ganz weit weg. Und solange du noch irgendwo bei irgendeinem Bäcker arbeitest und ein paar Krümel bekommst, wirst du dich nie auf deinen Vater besinnen. Erst wenn du am Schweinetrog bist und der Bauer dir nichts mehr gibt, dann sagst du, nein, das ist nicht mein Leben. Dazu bin ich nicht geboren. Dazu bin ich nicht bestimmt. Dazu bin ich nicht ausgebildet worden. Dazu habe ich mich nicht entwickelt. Dazu bin ich nicht von zu Hause weggegangen. Das ist nicht der Sinn meines Lebens. Der Sinn meines Lebens ist, die Fülle zu haben an Brot. Und ich mache mich auf und gehe nach Hause. Du musst also zuerst mal ganz, 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 ganz tief unten sein. Am Schweinetrock und der Baum muss sagen, dass du mir ja nichts anrührst. Das ist für meine Ferkel. So, erkennen. Fange zu erkennen, ich habe einen Vater, der hat Brot, die Fülle. Bei dem ist genug. Das ist deine Zukunft. Und dann sagst du, ich mache mich auf und ich gehe zu meinem Vater und ich werde sagen, Vater, ich habe gesündigt und so weiter und lerne seinen Spruch auswendig. Proklamierst und proklamierst und proklamierst. So, was ich da euch gegeben habe zum Proklamieren. Vater, ich habe gesündigt vor dir und den Himmel. Und du merkst plötzlich, jemand umarmt mich. Jemand drückt mich, jemand küsst mich und jemand sagt, mein Sohn, ich bin froh, dass du da bist. Dieser mein Sohn war tot und ist jetzt lebendig geworden. Und plötzlich wird alles vorbereitet und plötzlich dient dir alles. Das ist deine Zukunft. Aber du musst ganz tief unten sein. Und deshalb erlaubt Gott, dass du zu den Schweinen landen gehst. Und die ganze Welt ist eine Schweinerei. In aller Liebe. Das ganze Leben ist eine Sauerei. In aller Liebe. Weißt du, und wir müssen uns hier besinnen, das ist nicht mein Platz, das ist nicht meine Welt, das ist nicht meine Bestimmung, das ist nicht meine Berufung. Ich bin zu was anderem geboren und zu was anderem berufen worden und von zu ganz was anderem auf diese Welt gekommen. Ich will zu meinem Vater. Ihr sollt begreifen, erkennen, sagt Paulus. Ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß ist die Gnade, die in mir wirkt. Erkennen. Die Kraft Christus, die er von dem Toten auferweckte, dieselbe Kraft wirkt auch in mir. Oder? Ihr sollt erkennen und begreifen, wie gut Gott zu uns ist. So, welche Herrlichkeit ihr bestimmt seid. Ihr sollt erkennen, sagt er den Ephesern. Ihr sollt begreifen, wie groß die Kraft ist, die in euch wirkt. Und du erkennst erst diese Kraft, wenn du ganz schwach bist. Wenn du ganz unten bist, wenn keine Medizin dir mehr hilft, kein Psychiater dir mehr hilft, kein Pastor mehr hilft, kein Mensch dir mehr hilft, keiner, wenn sie alle ratlos sind, dann begreifst du erst, ich habe doch noch einen Gott. Was bin ich denn? Ich bin doch das Ebenbild Gottes. Soll das Ebenbild Gottes so siechen? Soll das Ebenbild Gottes so auf alle vier kriechen? Ich bin doch kein Hund. Und plötzlich stehst du auf. Und plötzlich sagt Gott, steh auf und stell dich auf deine Beine und widersteh und widerspreche dem Trend der Zeit. Psalm 16, Vers 10. 16 ist immer Kampf und Krieg und so weiter. Wenn du, egal, wo du 16 liest, wirst du, wenn 16 irgendwo gesagt wird, dann weißt du, Gott kämpft für dich. Gott ringt um dich. Und hier Psalm 16, Vers 10 bis 11, das sind Segensworte. Der Herr sagt, ich halte zu dir. Darum wirst du mich nicht, und der Herr sagt, darum wirst du mich nicht in der Totenwelt schicken, sagt dieser David. Du kannst mich doch nicht der Vernichtung preisgeben. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Deine Nähe erfüllt mich mit Freude. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. Du besinnst dich plötzlich. Herr, ich halte zu dir. Ich halte zu dir. Und das ist der Plan Gottes, dass du zu Gott hältst. Das ist deine Zukunft. dass du zu ihm stehst. Noch ein paar Gedanken. Gott braucht Mitregierer, die mit ihm regieren. Gott braucht Mitarbeiter. Das ist unsere Bestimmung. Gott hat uns gegeben einen Auftrag, das ist unsere Bestimmung. Ich halte mich zu Gott, ich bekenne mich zu Gott, ich lebe für Gott, ich diene Gott. Und jetzt verwirklicht die Gnade Gottes an andere. Ich gebe weiter. Gott hat uns gegeben Gaben, damit wir weitergeben. Gaben sind uns nur zur Verwaltung gegeben. Er gibt uns seine Liebe, 1. Korinther 1, Vers 4 und bis 9, aber nur flüchtig. Gott gibt uns, und das alles aus Liebe und sogar gerne. Wir sollen an allem reich sein und alle beschenken. Obwohl wir arm sind, wir beschenken Leute. Wir beschenken Leute mit guten Worten. Gib. Das ist unsere Bestimmung, zu beschenken. Es wird uns verkündigt, wir glauben es, wir nehmen es an und wir geben weiter. In dem Maße, wie du weitergibst, in dem Maße verewigst du dich. Du gibst etwas von dir. Alles, was du behältst und denkst, das ist für mich, das versauert, verfault und verschimmelt und vergeht ein. Alles, was du weitergibst, deshalb ist so wichtig, wenn du Zukunft haben willst, gib weiter, egal was. Eine Mark oder ein Euro, gib ein Euro weiter und du wirst sehen, das wird multipliziert werden. Gott sagt in Jeremia 29, Vers 11, denn mein Plan steht für euch fest, ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr es erhofft. Ich habe einen Plan mit euch und dieser Plan steht fest. Und dieser Plan ist ewig. Gott gibt, damit wir es weitergeben können. Wir werden beschenkt und es ist so wichtig, dass wir Empfänger sind, aber auch gleichzeitig weitergeben. Weitergeben. Fang an weiterzugeben, was der Herr dir gegeben hat. Mach das mobil in deinem Leben. Alle diese Gaben. Erwecke die Gabe, die in dir gelegt worden ist. Erwecke die Gabe. Überleg einmal, was ist in mir hineingelegt. Vielleicht habe ich heute noch gar nicht alles rausgefunden. Aber in dir ist etwas hineingelegt worden. Schon bei der Geburt, noch ehe du geboren worden bist, hat Gott etwas in dir hineingelegt. Im Mutterleib hast du mich zubereitet. Denk an Johannes den Täufer. Sein ganzes Wesen, sein ganzes Treiben, alles ist bei seiner Geburt im Mutterleib schon hineingegeben worden. Du bist schon mit einem Auftrag, mit einer Vision, mit einer Sendung, mit einer Bestimmung geboren. Du bist da, um dein Leben zu gestalten. Mit der Hilfe Gottes. Und dass die Menschen die guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Die sollen deine guten Werke sehen. Nicht, dass du deine Seligkeit verdienen möchtest. Du kannst sie nicht verdienen. Aber du kannst dem Vater Ehre bereiten durch dein Leben. Die Menschen sehen die guten Werke. Und du kannst nicht genug gute Werke haben. Nicht um gerettet zu werden, aber um belohnt zu werden. Wenn du Zukunft haben möchtest in deinem Leben, dann sammle Schätze, die im Himmel sind, wo kein Rost, keine Motten und sonst nicht nachkommt. Ein paar andere Gedanken noch aus Hiob Kapitel 22 von Vers 21. Um deine Zukunft sinnvoll zu gestalten, brauchst du die Gnade Gottes. Brauchst ein Verhältnis zu Gott, brauchst die Erkenntnis Gottes, brauchst die Liebe Gottes in deinem Leben. Du musst voll von der Liebe Gottes vollgesaugt sein. Du musst wissen, was Gott verherrlicht und was Gott nicht verherrlicht, was Gott ehrt und nicht ehrt, was sein Reich fördert und sein Reich nicht fördert. Hier, Hiob 22, hör endlich auf. Und das ist, was ich dir sagen möchte. Hör doch endlich auf. Was? In Gott deinen Feind zu sehen. Hör doch endlich auf, in Gott als deinen Widersacher zu sehen. Und söhne dich wieder mit ihm aus. Nur so wirst du Glück in deinem Leben zurückgewinnen. Hör doch endlich auf, Gott als einen bösen Mann zu sehen. Polizisten, der hinter dir her ist und dich aufschreibt. Hiob 22 von Vers 21. Hör doch auf, den Herrn als Gerichtsvollzieher zu sehen. Wenn er dich unterweist, ich lese nach dieser Gute Hoffnung Übersetzung. Wenn er dich unterweist, dann nimm es an. Behalte jedes Wort in deinem Herzen. Kehr um zu ihm, dann richtet er dich auf. Schaff alles Unrecht fort aus deinem Haus. Deshalb Ordnung machen. Den ganzen Unrat. Und zwar Unrecht. Alles, was nicht in dein Haus hineingehört. Früher oder später wird es dir zum Verhängnis werden. Nimm auch dein ganzes Gold und wirf es weg. Sag, wo du hinschmeißt für mich. Nein, nicht. Versteh den Spaß. Nimm auch dein ganzes Gold und wirf es weg. Klammer dich nicht an vergängliche Materiellen. Das will ich sagen. Dann hast du Zukunft. Wenn du nicht an dein Gold klammerst, an deine Schätze, an deine Sparbücher, an deine Aktien, wie schnell ist alles vorbei? Lass es im Fluss bei den Steinen liegen. Lass es fließen. Lass den Strom, das Wasser vorbeifließen. Lass es im Flussbett bei den Steinen liegen. Lass es fließen, lass dein Geld arbeiten. Horte nicht, lass es arbeiten. Gott der Gewaltige ist selbst dein Gold anstatt der Silberhaufen, den du hast. Gott selbst soll dein Gold, dein Schatz sein. Gott selbst soll dein Reichtum sein. Das hört der Hiob, das wird ihm gepredigt hier. Dein Gott ist dann die Quelle deiner Freude und voll Vertrauen blickst du auf zu ihm. Das ist deine Zukunft. Und er gibt dir Antwort, wenn du zu ihm betest. Dann wirst du auch dein Gelübde froh erfüllen können. Und Vers 28 ist mir so groß. Was immer du dann beschließt, wird es gelingen. Was immer du beschließt, wird es dir gelingen. Auf allen deinen Wegen wird es hell. Aber dieser 28. Vers hier, was immer du beschließt, wird es gelingen. Dann lese ich noch ein bisschen weiter. Wenn andere leiden und am Boden liegen, dann gibst du ihnen immer wieder Mut. Und Gott hebt die Beschämten freundlich auf. Auch den, der schuldig wurde, rettet er. Wenn deine Hände rein sind, wird er frei. Also du wirst ein Gehilfe für andere Menschen. Und das ist ein Segen. Schau mal vor, der hat mir geholfen. Der hat mich aus dem Gefängnis rausgeholt. Wir haben am Freitag eine Beerdigung gehabt. Und der beerdigt wurde, der war Fluchthelfer. Und da waren sogar die Leute aus Hamburg und überall, wo die Leute gekommen sind, die er über die Grenze aus der DDR gebracht hat. Er selbst ist in einem Koffer rausgeschmuggelt worden. Kannst du das vorstellen? Und dann hat er andere, weil er selbst gerettet wurde, hat er andere gerettet aus der Ex-DDR und rausgeschmuggelt. Und der andere ist Geschäftsmann und reicher Mann und er ist nicht reich geworden, aber hat andere rausgeholt. Also dir wurde gedient und dann wirst du frei sogar. Aber hier Vers 28, schaue in die Zukunft, es wird dir gelingen, egal was du dann anfasst. Wenn du das alles tust, wenn du Gott als Nummer eins in deinem Leben hast, warum wirst du verzweifeln? Du musst das nicht tun. Vertraue Gott, vertraue nicht auf Gold und Silber. Was immer du beschließt, wird es dir gelingen. Und weißt du, was Beschließen ist? Entscheide dich für etwas. Und ich habe gelernt in meinem Leben, das ist, was ich hier weitergebe. Ich beschließe, ich lege mich fest. Ich kann falsch liegen, aber selbst wenn ich falsch liege, Gott wird mich dann korrigieren. Aber ich lege mich fest, Gott kann mich nicht segnen, solange ich nicht beschließe. Ich muss mich entscheiden für dies und jenes. Ich treffe mit Gott eine Vereinbarung, die ich euch sagen möchte. Habe ich mal mit Gott getroffen, ich habe es bitter bereut, dass ich die getroffen habe. Aber ich habe eines gelernt, Gott nimmt ernst, was ich beschließe. Es war der autofreie Sonntag und ich habe in der Gemeinde in Stuttgart eine Frau gehabt, die jedes Mal, wenn ich Altarruf machte, kam nach vorne, bitte bet mit mir. Und ich habe natürlich gebetet. Und dann haben die Leute schon angefangen zu munkeln, Pastor Matthäus hat keine Vollmacht, guck mal, er betet, bei der Frau passiert nichts. Und ich habe ein ganzes Jahr lang hingenommen und so weiter. Und es war der autofreie Sonntag, ich laufe noch so runter, ich sehe noch heute. Ich habe gesagt, lieber Gott, heute Abend werde ich wieder predigen. Und weißt du, wenn du so läufst und spazieren gehst, kannst du meditieren, kannst du nachdenken, mehr als du denkst. So, und ich laufe runter und sage, lieber Gott, heute Abend mache ich Altarruf, die Frau steht wieder nach vorne. Aber ich mache jetzt mit dir einen Deal, einen Vertrag. Wenn du diese Frau nicht heilst, such dir einen anderen Prediger. Mache ich nicht mehr mit. Leute erzählen schon, Pastor Matthäus hat keine Vollmacht. Er betet und passiert nichts. Und es reicht mir. So und so weiter. Und dann habe ich genauso kraftvoll gepredigt wie bisher. Und dann mache ich den Altarruf. Wer steht als erstes vorne? Die Frau. Und dann bin ich erinnert an unsere Abmachung zwischen Gott und mir. Ich habe vielleicht so 2 Kilometer Zeit gehabt, diesen Vertrag mit Gott zu machen. Ich sage, lieber Gott, du weißt, was ich gesagt habe. Entweder du heilst die Frau oder ich höre auf zu predigen. Ich mache den Zirkus nicht mehr mit. So, ich will nicht Lügner sein, ich blamiere mich nicht. Und die Frau zuckt plötzlich und wird auf der Stelle geheilt. Geht zum Arzt, lässt sie untersuchen, Krebs ist weg. Dann bin ich von Stuttgart nach Heilbronn gekommen. Was macht? Einen lieben Besuch kriege ich plötzlich, kam diese Frau und sagt, Pastor Matthäus, ich möchte Ihnen danken für all die Mühe, die Sie mit mir gehabt haben. Und ich bringe Ihnen sogar die Bibel zurück, die ich ihr bei Ihrer Bekehrung damals gegeben habe. Ich habe alles, was ich brauche. Und die kam nicht mehr. Bei der Heilung war sie zum letzten Mal im Gottesdienst. Und dann nur noch gesagt, dass alles okay ist, in Ordnung, und sich bedankt und so weiter. Das war alles, was ich hatte. Ich habe gesagt, verflucht sei dieser Tag. Die Geschwister natürlich, Halleluja, Lob und Dank. Aber ich musste sagen, verflucht sei dieser Tag. So dass ich gelernt habe, dein Wille geschehe. Ich füge immer noch dazu, Vater, dein Wille geschehe. Ich mache fest und ich lege mich fest und ich erwarte, dass es kommt. Und es kommt auch so, was ich beschließe. Und was du beschließt, kommt es auch. Egal, was es ist. Aber es ist der Wille Gottes. Und als ich das erzählt habe, ich habe diese Lektion gebraucht. Denn diese Lektion hat vielen Menschen geholfen in ihrem geistlichen Leben. Was du beschließt, das trifft ein. Und weißt du, unser Leben hinterlässt Spuren. Was für die Zukunft. Ich habe eine liebe Schwester in der Gemeinde gehabt und er sagt, endlich, das hat sich bei jemand anders bekehrt, nicht bei mir, aber endlich vergreife ich. Also meine Tochter, ein kleines Mädchen war von 3 Jahren oder 4 Jahren, und mein Sonnenschein, was immer, ist schwer krank geworden, die Ehe ging auseinander und das Kind ist übrig geblieben. Und lieber Gott, du kannst meinen Sonnenschein nicht wegnehmen. Wenn du das tust, dann bist du ein grausamer, brutaler Gott. Und Gott hat dieses Sonnenschein leben lassen, aber mit 17 Jahren erhängt sich das Mädel. Das war schlimmer, als wenn damals die damals gestorben wäre. Diese Geschichte, was ich erlebt habe mit dieser Frau da, wo ich mit Gott abgemacht habe, ich musste diese Lektion lernen. Und ich habe zuerst mal Gott nicht verstanden, aber Gott hat mir gesagt, was du beschließt, es wird passieren. Was du bittest, es wird gegeben. So du glaubst und überzeugt bist, und ich werde mich nicht blamieren. Ich stehe zu dem. Erzähle ich in Pforzheim in einer Evangelisation diese Geschichte, was mir passiert ist. Da kommt eine junge Frau oder mittleren Alter Frau, sagt, oh, ich habe so viele Fehler in meinem Leben begangen. Ich habe Gott gezwungen, meinen Mann zu retten, zu heilen. Sie sind jung verheiratet gewesen, haben noch keine Kinder gehabt. Und der Mann ist schwer krank gewesen, lag auf der Intensivstation. Und dann hat sie die ganze Gemeinde schalu gemacht. Bitte betet für meinen Mann. Ist selbstverständlich, ganz normal. Es hat nichts dagegen einzuwenden und so weiter. Und dann hat sie gesagt, Gott, du kannst meinen Mann mir nicht wegnehmen. Wir haben noch nicht mal die Familie richtig gelebt. Wir haben das Leben noch nicht richtig genossen, etc., etc., etc. Bring mir meinen Mann zurück. Der Mann kam zurück, aber ein halbes Jahr später ist er mit einer anderen durchgebrannt. So hätte die Frau gewusst, mein Mann wäre in guten Händen. Beim Heiland gestorben, ist bei Jesus. Aber so, du siehst, es ist nicht immer ratsam, beschließen und tun. Aber Gott sagt, was du beschließt, das wirst du kriegen. Das ist Zukunftsmusik, radikal. Und deshalb heißt es, wir müssen sensibel werden. Was immer du beschließt, das wird gelingen. Und du musst deine Pläne also mit dem Himmel abmachen und fragen, Herr, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Auch wenn du manchmal sagst, nein, ich möchte es so haben. Und Gott wird es so machen, aber ob es dann heilsam ist, ob es nützlich ist, ob dir was bringt für die Ewigkeit, ob es Segensspuren hinterlässt, vielleicht ist nur Stroh und Stoppeln, was dann übrig bleibt. Okay, Habakkuk Kapitel 2, Vers 2. Schreib nieder die Vision, was ich dir jetzt enthülle. Schreib sie auf Tontafeln, sagt es, in deutlicher Schrift, damit jeder es lesen kann. Also, die Vision, die Gott dir schenkt, und deshalb, ihr müsst die Bitten von ihm haben, die Gebete von ihm haben, dann hat die Sache eine Zukunft. Und ihr müsst von Gott mit im Ton, das war es, eingestampft, eingedrückt werden, eingepresst werden und eingebrannt werden. Dann ist es okay, wenn es von Gott ist. Schreib auf, wenn Gott sagt, das ist, was wir tun sollen. Die Bitten sollte von ihm haben. Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir es lernen. Dann hat unser Leben eine Zukunft. Und die Gebete sind Ewigkeitsgebete und tragen Frucht für die Ewigkeit. Aber es muss von Gott in unser Leben eingebrannt und eingegeben werden. Und dann kannst du beschließen, wenn du weißt, das ist von Gott. Bevor wir beten, sollen wir zuerst mal den Willen Gottes fragen. Also wie lebe ich zukunftsorientiert? Herr, was ist dran? Und dann, was du beschließt, soll es geschehen. Schreib auf. Was immer du beschließt, du hast Zukunft. Und zwar eine gewaltige. Was du immer glaubst, was du immer akzeptierst, das wird dir gelingen. Was Gott dir immer offenbart hat, das wird gelingen, das wird kommen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir eine Offenbarung von Gott haben. Und weißt du, wir merken, dass es von Gott ist. Dann mein innerer Mensch, der geistliche Mensch, wünscht sich, sehnt sich, verlangt danach. Und weißt du, wenn der innere Mensch sich anfängt zu wünschen, zu sehnen, zu verlangen, zu lechzen, auch wenn dem Fleisch das nicht gefällt, und du weißt, es ist von Gott, dann kommt es. Schreib auf. Gottes Pläne sind großartig mit dir. Und weißt du, ich muss so wie ein Spürhund. Wo ist die Fährte? Wo ist die Spur? Wie ein Spürhund muss ich erspüren, Herr, was ist dein heiliger Wille? Weißt du, wenn ich nach Hause komme, Gott schenke Gnade, dann weiß ich, was jede Hausfrau gekocht hat. Die haben Sauerkraut, die haben was gebacken, bei denen ist was angebrannt. So Spürnase. Du musst eine Spürnase haben für das, was Gott will. Du musst lernen, musst üben, musst oft und so weiter. Du musst eine Sehnsucht haben, zuerst einmal nach was Großem, großartige Pläne. Ich will es, auch wenn du falsch gehst. Mach dir keine Sorgen, wenn Fehler passieren. Gott erlaubt, dass du Fehler machst. Und gerade wenn du Fehler machst, wirst du was ganz Großes finden. Christoph Kolumbus wollte den Weg nach Indien finden. Was hat er gefunden? Eine viel größere Sache, Amerika. Er glaubte, der Seeweg nach Indien ist entdeckt worden. Weißt du, du suchst etwas Großes, den Seeweg, was weiß ich wohin. Und du findest einen Kontinent. Und war jetzt falsch, war es richtig? Hat er sich geirrt? Weißt du, Gott will uns auf was Größeres bringen. Was du immer beschließt. Herr, ich will. Ich sehne mich. Ich habe ein Verlangen danach. Verfolge von Gott gesteckte Ziele. Verfolge Ziele und du sagst, das muss es gehen. Es muss einen Weg geben. Mit Gottes Hilfe. Was immer du beschließt. Erwarte das Wunderbare. Erwarte die Wunder Gottes. Erwarte große Sachen für dein persönliches Leben. Du hast Zukunft. Das kommt auf dich zu, wenn du auf Gott zugehst. In dem Maß, wie du auf Gott zugehst, in dem Maß kommen die Dinge, dieses Wunderleben, diese große Herrlichkeit Gottes auf dich zu. Aber du musst etwas anfangen. Irgendwo musst du ansetzen. Und ich habe eines in meinem Leben gelernt, ich muss zuerst mal im Fleisch anfangen. Und zwar in dem stinkenden alten Fleisch. In meinem Menschsein muss ich anfangen. Ich fange im Fleisch an und ich danke Gott, dass ich dann immer wieder im Geist aufhören darf. Aber im Fleisch musst du anfangen. Alles Große muss im Fleisch anfangen. Viele Leute bekommen nie den Heiligen Geist, weil sie zu faul sind oder zu ängstlich sind oder zu verzagt sind, Mund aufzumachen und in Sprachen zu sprechen. Mach deinen Mund auf und alles andere kommt von selbst. Fang an, auf die Probleme zuzugehen und du wirst sehen, die Probleme laufen weg. Die lösen sich von selber auf. Fang an, was zu sagen. Gib zu deinem Chef und sag, ich möchte Gehaltserhöhung. Entweder schmeißt er dich raus oder er gibt dir es. Geh auf deine Probleme zu. Fang deine Probleme an zu behandeln. Fang dich mit irgendetwas zu beschäftigen. Und du wirst merken, plötzlich kommen Lösungen, kommen Antworten, kommen Möglichkeiten, plötzlich gehen Türen auf. Im Fleisch musst du aber anfangen. Herr, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und dann sagt der Herr, also jetzt sei nicht so entmutigt, Petrus, nochmals. Probier es nochmals. Und dann wirst du die zweite Meile, das ist vom Herrn nachher. Dann sagst du, nein, ich muss Fehler gemacht haben, ich muss mich getäuscht haben, ich muss die Sache falsch angegangen haben. Und dann probierst du nochmals von der anderen Seite. Im Fleisch anfangen. Grundsätzlich, ja, die wollen nichts von Jesus wissen. Geh im Fleisch auf die Menschen zu und erzähl ihnen was. Und du wirst sehen, plötzlich kommt's. Fang mit Wetter an. Und du wirst mit dem Himmel aufhören. Aber du musst mit dem Wetter anfangen. Oh, heute ist so ein wolkiger Tag. Und du wirst plötzlich feststellen, wie die Wolken aufgehen. Noch ganz schnell, Richter Kapitel 6, Vers 14, Gideon. Gott sagt, geh in die Kraft, die du hast und rette Israel aus der Hand der Midianiter. Ich sende dich. Geh in die Kraft, in die Kraft, die du hast. Nicht in irgendeine Kraft, sondern die Kraft, die du hast. Ist mir so groß geworden. Die Kraft, die du hast. Nicht in der Kraft, die du nicht hast. Nicht in dem Geld, was du nicht hast. Nicht in den Möglichkeiten, was du nicht hast. Nicht in den Ideen, die du nicht hast. Geh mit der Idee, werde mit dem schwanger, was du hast. Geh in der Kraft, die du hast. Geh in dem Licht, was du hast. In der Erkenntnis, was du hast. In der Weisheit, in der Führung Gottes, was du bisher hast. Und es wird dir gelingen. Und dann wirst du merken, plötzlich kommt, du streitbarer Held. Ach, lieber Gott, wer ist denn hier der streitbare Held? Du siehst, der Mann ist ein großer Feigling. Der Geist Gottes gibt unserem Geist plötzlich Zeugnis, dass mit uns was anderes los ist. Und Wunder fangen an zu geschehen und passieren. Und dann erlebst du, wie die Gnade Gottes wirkt und plötzlich sich der Himmel für dich auftut und sie ausbreitet. Und du sollst Israel aus der Hand der Midianiter befreien? Ich? Nein, Gott. Ich bin der Kleinste, der Dümmste, habe gar keine Schulbildung. Diesmal habe ich vom Fischer da unser Außenminister mal war, der sogar die Volksschule nicht abgeschlossen, die Hauptschule nicht abgeschlossen. Die einzige Prüfung, die er gemacht hat, war Führerschein. Und dann hat er hier in Berlin als Hilfstaxifahrer gearbeitet. Und was ist aus ihm geworden? Außenminister. Und er hat nicht einmal Hauptschule abgeschlossen, Leute. Das wurde gesagt. Aber guck mal an, was ein Mensch, wenn er nicht gerade auf den Mund gefallen ist, was er aus seinem Leben machen kann. Und jetzt ist er Professor irgendwo in den USA. Merkwürdig. Weißt du, du musst anfangen, an dich selbst zu glauben. Und dann kannst du das auch an Gott glauben. Du musst anfangen, dir selbst was zuzutrauen. Dann kannst du auch Gott vertrauen. Du musst lernen, zuerst mal anderen Menschen vertrauen, bevor du überhaupt Gott vertrauen kannst. Du musst zuerst mal dich selber mal kennen und dich selber lieben und dir selber dienen und dich selbst erreichen. Erkenne, was für ein Mensch du bist und was für Möglichkeiten du hast. Nütze diese Möglichkeiten, die Gott dir gegeben hat. Und fang an, da zu dienen, wo du bist, zuerst einmal der Gemeinde, den Gläubigen. Und da fängt das Wunderleben an. Beschütze andere und du wirst beschützt werden. Mach anderen Spaß und Freude. Bring andere vorwärts, fördere andere und du wirst gefördert und wirst Freude erleben. Verhilf anderen zum Sieg und du wirst selbst zum Sieg kommen. Du hast keinen Sieg, weil du anderen auch nicht siegen hältst. Und da legen sie den Fuß und Bein und lassen dich stolpern, weil du auch nicht besser bist wie die anderen. In dir ist genug Kraft, du streitbarer Held. Psalm 34, Vers 10. Diejenigen, die Gott vertrauen, denen wird an nichts fehlen. Diejenigen, die Gott vertrauen, Psalm 34, Vers 10, denen wird an nichts Gutem fehlen. Denen wird an nichts fehlen. Was ist deine Zukunft? Weißt du, was deine Zukunft ist? Der Herr. Lübcke, als der Bundespräsident hier in Deutschland, BRD, als er ging, hat er einen Satz geprägt: Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Das ist unsere Zukunft. Konzentriere dich auf deine Zukunft. Unser Herr kommt und sein Lohn mit ihm. Und sein Lohn mit ihm. Diejenigen, die Gott vertrauen, denen wird nichts fehlen, nichts mangeln. Gott will dich als seinen Mitarbeiter gebrauchen. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Und er fängt an, dich zu gebrauchen. Er will dich einsetzen zum Mitregieren. Gott hat eine große Zukunft für dich vorgesehen. Denk an Herrn Fischer nur. Du sollst nicht nur Außenminister werden, sondern ein Botschafter des Himmels. Halleluja. Und du hast auch nicht einmal Führerscheinprüfung womöglich bestanden und nicht mal das und nicht mal das und nicht mal das. Aber weißt du, was Gott aus einem macht? Was das Leben aus einem macht? Was das Leben aus einem macht? Und wenn ich das Wort Gott verwende, dann verwende ich das Leben. Und Gott ist es, was er so einen Klumpen nimmt, formt ein bisschen und pustet seinen Geist rein und du wirst eine neue Schöpfung. Und plötzlich verstehst du dich selbst nicht mehr, dass du über deinen Schatten springen kannst, dass du über dich selbst hinauswachsen kannst und plötzlich sogar ein Gehilfe für andere in Freude bist, ein Mitarbeiter Gottes bist. Gottes Werk liegt in deinen Händen. Du bastelst hier weiter an dem, was Gott angefangen hat. Und jetzt kommt jemand anders, bastelt wieder weiter. Und so, wir sind in dem Entwicklungsprozess Gottes in dieser Welt beschäftigt und wir arbeiten daran. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Und Gott sucht Leute, die bereit sind, ihm zu dienen, mit ihm zusammenzuarbeiten, auf ihn einzugehen, sich um ihn einfach so seine Arbeit mit ihm zu teilen. Er ist dabei aus und er möchte dich und mich finden. Und wenn, guck mal, was hat Gott aus dieser Welt und dieser Schöpfung gemacht? Was Wunderbares. Er ist weggegangen und hat dir und mir jetzt die Arbeit überlassen. Und wir müssen eines Tages Rechenschaft ablegen. Was hast du aus deinem Leben gemacht? Was hast du aus deinem Leben, weil du sagst, ich war nur Hausfrau, ich habe nur im Büro gearbeitet, ich war Hartz-IV-Empfänger, ich war arbeitslos oder ich war krank die ganze Zeit. Egal. Du kannst auch als kranker Mensch für Gott sehr viel tun. Wir haben ein Buch mal auf dem Büchertisch gehabt, das haben wir wahrscheinlich jetzt nicht, weil es auch für Kinder, für Jugendliche war, einfach eine Ermutigung. Und du solltest Biografien lesen und das sind so viele Ermutigungen von Menschen, die etwas getan haben für Gott, was sie selbst nicht konnten. Da, dieses Büchlein hieß Tom, der Zettelschneider, der lebte in London, im vierten, fünften Stock, war gelähmt und er kam kaum raus, es sei denn, wenn jemand sich fand, der ihn runtertrug, damals gab es die Rollstühle noch nicht so in dieser Art und Weise, und er wird Kind Gottes, bekehrt sich und sagt, lieber Gott, ich möchte was für dich tun, zeig mir. Und dann hat er gesehen, unten auf der Straße laufen so viele Leute vorbei. Und dann hat er seine Bibel genommen und immer wieder so einen Spruch aufgeschrieben und so einen Flieger gemacht und zum Fenster rausgeworfen. Tom, der Zettelschneider. Und weißt du, wann das vom Himmel runterkommt? Die Leute sind neugierig, was ist das? Und so sind viele Menschen gesegnet. Da standen Leute, nach Monaten, Jahren, standen Leute da und warten, bis der Tom, der Zettelschneider, eine Botschaft von Gott vom Himmel runterschickt ihnen. Tom, der Zettelschneider, sind in die Geschichte eingegangen, des Reiches Gottes. Du kannst in die Geschichte eingehen, wenn du anfängst, mit nichts Gott zu dienen. Vor einigen Jahren, bevor wir hier umher umgezogen sind, ich war so mutlos. Was heißt mutlos, war ich nicht. Irgendwie hab ich etwas gehabt, was mich beschäftigt hat. Ich habe gesagt, lieber Gott, ich brauche ein Wort von dir, ich brauche eine Antwort von dir. Und irgendwo so im Internet, plötzlich kriege ich Post von jemandem, wo ich gar nicht kenne. Und weißt du, wenn du Post von jemandem kriegst, wo du nicht kennst, bist du immer ein bisschen entweder entsetzt oder erstaunt oder was auch immer. Und ich mach mal diesen Post-E-Mail-Brief auf und dann lese ich, sehr geehrter Herr, ich habe für Sie gebetet, ich bin Pilot, bin abgestürzt, habe keine Beine und ich kann nur meine Hände gebrauchen, ich möchte Gott dienen und so weiter und beschreibe so kurz seine Geschichte und er ist ohne Füße, sitzt nur am Computer und er wäre gerne Pastor geworden, aber dann seine Eltern oder was weiß ich, wie es war, dass er Pilot geworden ist, abgestürzt aus dem Vietnamkrieg und sitzt da in seinem Zimmer und er sagt, ich bete und ich habe für Sie gebetet und Gott hat mir das und das gesagt. Und wir haben, meine Frau und ich, wir haben miteinander gesprochen. Und es war wortwörtlich, was wir miteinander gesprochen haben. Hat er aus USA mir rübergemailt und so weiter, ich habe für dich gebetet. Und sagt, ich habe sonst keinen anderen Dienst, als nur am Computer zu sitzen und einfach so, was Gott mir zeigt, zu schreiben und zu tun. Du kannst ein Segen sein. Und weißt du, diese Menschen, die hinterlassen Spuren. Spuren Gottes. Und ich weiß nicht, wie der Mann heißt und ich weiß gar nicht, was er macht und so weiter. Mir auch vollkommen egal. Er hat etwas in mein Leben hinein investiert. Investier dich in Menschen und nicht in Dinge und Sachen. Investier dich in Menschen, dann hast du für die Ewigkeit etwas getan. Und dann hat dein Leben Zukunft. Die Bibel sagt, macht euch Freunde, nicht Freude, sondern Freunde steht in meiner Bibel, mit dem ungerechten Mammon. Mach dich mit dieser Welt, mit dieser vergänglichen Welt, sündigen Welt, mach dir Freunde. Schaff dir Freunde. Du musst nicht vielleicht, wenn du kein Internet hast, brauchst du auch kein Internet deswegen anschaffen, um ein Segen zu sein. Hier in Berlin, ich predige 3 Wochen auf dem Breitscheidplatz und dann plötzlich kriege ich einen Anruf, sind Sie Pastor Matudis? Ja, was kann ich für Sie tun, frage ich gleich, weißt du so, weil man immer angerufen wird und die Leute von einem immer was wollen. Und dann sagt sie gar nichts. Ich habe gerade gebetet und ich habe auch vor ein paar Minuten gebetet. Ich habe gesagt, lieber Gott, weißt du, ich muss immer die Leute ermutigen, sagen, Gott liebt dich, Gott ist gut, Gott ist wunderbar, Gott ist herrlich und so weiter. Wer sagt es mir? Ich habe nur so gedacht. Ich habe nur gedacht und nicht ich habe nicht mal gebetet. Nur so gedacht, wer sagt es dir? Und dann ist am anderen Ende eine Frau, dann sagt sie, Pastor Matthäus, was kann ich tun? Ich habe gerade soeben gebetet und der liebe Gott hat gesagt, ich soll Ihnen sagen, Gott hat Sie lieb. Und wollte schon auflegen. Ich sage, nein, nein, legen Sie nicht auf. Wer sind Sie? Ja, das ist gar nicht wichtig. Ich habe schon herausgekriegt, wer diese Frau ist. Bettlägerig, dicken Bauch, kann nichts mehr verdauen, keinen Stuhlgang und nichts mehr. Aber was die Frau macht in ihrem Elend, ruft sie andere an. Ermutigt andere. Und ich habe herausgekriegt, das ist so ihre Spezialität. Da nimmt sie irgendwie, die geht sogar zu einem Telefonbuch, die ist jetzt beim Heiland. Da geht sie zum Telefonbuch und ruft Leute aus dem Telefonbuch an. Und lässt sich von Gott sagen, der könnte es gebrauchen. Und ihr trifft oft ins Schwarze. Dann betet sie sogar noch am Telefon und sagt, sie sagt, ich habe gerade soeben gebetet und so weiter und habe ihre Nummer gefunden. Auch wenn es im Telefonbuch ist, spielt keine Rolle. Ich habe ihre Nummer gefunden und Gott sagte, er ruft diese Person an. Sie hat erzählt, dass sogar jemand zum Herrn führen durfte, ein Taxi, eigentlich Taxi, Tankstellenwart, ruft an und sagt, Sie sind hier mit der Tankstelle verbunden und sagt, macht nichts, ich habe gerade gebetet, ich soll Sie anrufen, was ist Ihr Problem? Und dann fängt der Mann erzählen, Scheidung, etc., 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 darf ich noch mit Ihnen beten? Und der Mann übergibt sogar sein Leben Jesus. Verstehst? Du kannst ein Segen sein, bettlägerig, dicken Bauch, Verstopfung, kein Arzt kann dir mehr helfen und gar nicht mehr. Du kannst ein Segen sein, wenn du nur ein Segen sein möchtest. Und diese Frau hat Spuren hinterlassen. Guck mal, ich erzähle euch diese Geschichte. Und die Frau lebt weiter durch diese Geschichte. Hinterlasse Spuren in deinem Leben. Sei ein Segen und nicht ein Fluch für deine Umgebung. Lass uns aufstehen und lass uns Gott preisen, Gott anbeten. Und lass uns fragen, Herr, Wie soll mein Leben aussehen? Wie soll meine Zukunft aussehen? Wie soll mein Leben aussehen? Segne andere und du wirst gesegnet werden. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns zum Segen berufen hast. Und in uns sollen gesegnet werden alle Menschen, unsere Umgebung, unser Umfeld soll gesegnet sein. Und wir sind Segensträger, Lebensträger, Geistträger, Lichtträger. Und wir nehmen den Platz ein, Herr, an deinem Thron, an deiner Seite. Und wir sollen Menschen sein mit Ausstrahlung. Gesegnet soll es sein, jeder Einzelne heute Abend. Halleluja. Amen.